Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast, dem Podcast zweier alter Freunde. Ein Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds. Fabian, du weißt es, einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen wissen es auch. Ich habe häufig die besten kreativen Ideen unter der Dusche. Das ist so ein Moment der Ruhe. Und ich war jetzt vor kurzem in einem ähnlichen esoterischen inneren Moment der Ausgeglichenheit, der kreativen Schöpfungsphase quasi. Ich stand in der IKEA-Schlange und habe so ein bisschen die Leute beobachtet. Und wie ich da so stehe, fällt mir so ein jüngeres Pärchen ins Auge. Die waren vielleicht, weiß ich nicht, so Anfang 20, vielleicht so frische Studenten, weißt du? Und so ein bisschen alternativ, würde ich sagen, angehaucht. Und dann ist es mir irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen. So, ich sag mal, im Kontext unserer Professionalisierung, ja, und auch so mit Blick auf die zunehmende Reichweite, die wir haben, denke ich, wir sollten den nächsten Schritt wagen und so eine individuelle Typ- und Stilberatung machen.
Nein.
Als langjähriger Freund und Wegbegleiter habe ich dich ganz gut kennengelernt und ich würde mich bereit erklären, das bei dir zu machen, wenn du einverstanden bist.
Ach du, nee, lass mal. Also ich weiß, worauf das hinauslaufen würde und ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie alles ist.
Nee, das ist unprofessionell. Das ist unprofessionell, Fabian. Also ich sag dir, wie es ist, ne? Ich habe zuerst an die Wasserrutschenfrisur gedacht, ne? Denn du bist ja gesegnet mit einer sehr geraden Haarlinie und noch sehr dichtem Haar und so. Und dann dachte ich mir, okay, wir müssen da irgendwas mit der Frise machen, weißt du? Und dann habe ich halt diesen jungen Mann beobachtet und gedacht, okay, das ist es. Das braucht der Fabian, um quasi Mark Zuckerberg-mäßig so ein neues Auftreten zu haben, weißt du?
Ja, cool. Nee, überhaupt
ja,
nicht.
Genau. Ja doch, pass auf. Wir machen bei dir Folgendes. Locken mit Dauerwelle, ja.
Hatte ich mal
aber dann,
mit 16.
Ja, jetzt pass auf. Aber dann ausrasierte Schläfen, ja, sodass du quasi so eine Art Fukuhila-Variante hast, aber mehr so 80er-mäßig mit halt so richtig so einer Magnum-Lockenpracht. Was hältst du davon?
Relativ wenig, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, diese Wasserrutschenfrisur, die würde meinen IQ wahrscheinlich um 30 Punkte senken. Das ist so eine richtige Doofmannsfrisur irgendwie.
Und ja, stimmt. Ich hatte auch gesagt,
klingt halt auch nicht so geil, muss ich sagen.
Nee, es ist ja kein richtiger Fokuhila, ne? Aber ich muss dazu sagen, Wasserrutschenfrisur habe ich auch gesagt, das ist für so einen gestandenen Mann von Welt wie dich, ist auf jeden Fall auch zu primitiv, so, weißt du?
Ja, also ich bin mit deinen Beratungsansätzen ja noch nicht so ganz einverstanden. Ich halte die noch für ausbaufähig. Vielleicht gehst du noch mal in dich, hältst noch mal so ein bisschen so eine innere Konferenz ab und kommst damit was Besserem um die Ecke. Vielleicht kommen wir dann ins Geschäft. Aber also ich bin ja bereit, einige Dinge zu tun. Ja, Ich habe letzte Folge oder vorletzte war es ja, wo wir drüber gesprochen haben, Hobbys, die man mal irgendwie so ausprobieren könnte. Ich wäre wirklich bereit, mit dir dieses Jahr peinliche Hobbys zu testen und das dann von mir aus auch irgendwie über Insta zu begleiten, dass wir so uns dabei filmen und das hochladen, dass wir so gucken, was muten die Menschen uns zu, Lach-Yoga, Hobby-Horsing, was hatten wir noch, Mermaiding, uns dabei filmen, das hochladen, ich würde es machen, aber ich will diese Typberatung, glaube ich, erstmal nicht haben.
Aber, falls ich da noch ganz kurz versuchen darf, ein bisschen gegen zu argumentieren, gerade bei so einem Videoformat wäre das natürlich ein fresher Look, ne? Die Leute kennen dich ja auch, so wie du bisher ausgesehen hast, immer so einen schönen Seitenscheitel oder Kapuze und Mütze auf oder Monchichi. So, das sind die vier bekannten Styles und das wäre fresh. Du musst auch zugeben, dass der alte Look jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen verbraucht ist, aber doch hat man sich dran gewöhnt. Und dann wäre das doch ziemlich cool und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wolltest du schon immer auch mal so ausrasierte Schläfen haben.
Der alte Look ist zeitlos, deswegen verbraucht er sich nicht und ausrasierte Schläfen brauche ich nicht.
Schade.
Wie gesagt, ich bin da nicht so hundertprozentig überzeugt von deinem Plan, aber ja, vielleicht gehst du bei der nächsten Duschsession nochmal in dich oder auf der Toilette. Ich habe ja die besten Ideen immer auf der Toilette. Da kam mir auch die Eingebung, welchen Fall wir heute besprechen. Und ja, ich habe gedacht, da wir ja angetreten sind mit der Ziel, möglichst viele Facetten des True Crime zu beschreiben und zu erzählen, dass wir heute mal was machen, was mal in so eine ganz andere Richtung geht. Also ja, wir haben einen Mord, aber wir haben mal ganz andere Umstände, als wir sie bisher immer hatten.
Das klingt geheimnisvoll.
Ja, es ist ein Fall, der ziemlich krass durch die Presse ging, der die Gemüter sehr erhitzt hat in den Vereinigten Staaten, auch hier in Europa, der für sehr, sehr viele Diskussionen geführt hat und der viele Menschen sehr, sehr fassungslos gemacht hat und der ja ein Extrem einer psychischen Störung quasi aufweist oder ein Schlaglicht auf eine psychische Störung geworfen hat, die sehr unter dem Radar fliegt und die sehr selten irgendwie thematisiert wird.
Dann bin ich ja mal gespannt. Also willst du jetzt einfach so mir nix, dir nix einsteigen, ohne weiteres Abschweifen zu beginnen?
Ich habe gerade nichts abzuschweifen, ganz ehrlich. Deswegen würde ich da jetzt einsteigen. Ich habe doch vielleicht eine ganz kleine Sache abzuschweifen. Und zwar ist mir wieder aufgefallen diese Woche, es gab einen krassen Amoklauf in Schweden. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Hast du nicht
Das
mitbekommen?
ist doch, doch, doch.
Ja, aber ich finde, die Medien waren überraschend still. Und da möchte ich wieder die These in den Raum stellen, dass da deutlich mehr drüber geschrieben worden wäre, wenn es ein Täter mit Migrationshintergrund gewesen wäre. Also ich habe da super wenig von gelesen. Nach so Sachen wie Solingen, Aschaffenburg oder so, da war wirklich alles voll, Social Media voll, du bist nicht dran vorbeigekommen. Und von diesem Amoklauf in Schweden, jetzt habe ich tatsächlich erst einen Tag später erfahren und auch eher
Ja.
relativ zaghaft. Also das rückt vielleicht nochmal so ein bisschen auch in Perspektive, worüber wir Anfang von 121 gesprochen haben, dass man vielleicht manche Berichterstattungen auch nicht mehr hören kann, weil sie auch überproportional ausgeschlachtet werden. Also Stichwort Geflüchtete sind Täter oder Stichwort ein Asylsuchender begeht eine schlimme Tat.
Ja, also ich sag mal, es steht natürlich alles auch so ein bisschen im Schatten des Wahlkampfes, was so die Berichterstattung betrifft. Insbesondere nach dem Aschaffenburg-Fall und den Geschehnissen im Bundestag durch Merz und Co., sodass ich glaube, dass das einfach vieles ja einfach wirklich überschattet hat. Nichtsdestotrotz drückt das für mich eigentlich auch zweierlei Dinge aus. Auf einer Seite ist es halt so, dass man sich so gewissermaßen auch daran gewöhnt hat, solche Nachrichten zu erfahren. Das ist schrecklicherweise nicht mehr so eine absolute Ausnahme. Und auf der anderen Seite gehe ich aber da komplett mit dir. Ich bin sehr davon überzeugt, dass wenn das nochmal eine Tat mit Migrationshintergrund gewesen wäre, hätte das definitiv die aktuellen Diskussionen nochmal befeuert. Und mit Sicherheit auch die extremen Parteien unterstützt.
Ja, davon gehe ich auch aus. Was man natürlich auch noch sagen muss, fairerweise, was ich in meiner emotionalen Tirade Anfang Folge 121 unterschlagen habe, als ich sagte, ich kann es nicht mehr hören, dieses immer gleiche Muster geflüchteter Täter mit irgendwie einem, der verstört ist, etc., begeht irgendeine Bluttat. Ja, das sind häufige Schlagzeilen. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, dass Geflüchtete und Asylbewerber auch überdurchschnittlich oft von Gewalt betroffen sind. Also diese Gewalttaten spielen sich auch oft in deren Milieus ab, also in verschiedenen Asylantenunterkünften. Das ist auch klar, ne? Wenn dann da hunderte von
Man kann das
Leuten
vollkommen verstehen, ja, klar.
aufeinanderhängen und die natürlich bringen die auch teilweise ihre kulturellen Probleme mit und sie sitzen dann aufeinander gefercht in so einem Container. Also was ich sagen wollte ist, oder beziehungsweise ich wollte relativieren, dass da natürlich auch unheimlich viel Gefährdung für diese Menschengruppe selber vorliegt, dass viel sich da innerhalb dieser Gruppe abspielt. Wie gesagt, ich war emotional, ich habe mir im Nachhinein nochmal Zahlen und Statistiken angesehen. die auch wieder ganz klar verdeutlicht haben, wie unfassbar viel sicherer Deutschland in den letzten 30 Jahren geworden ist. Also auch wenn man jetzt diese Taten heutzutage, wenn die sehr emotionalisiert werden, sehr ausgeschlachtet und auch durch die Medien gehen, durch Social Media auch viel, viel präsenter sind. Aber wie unglaublich viel sicherer man heutzutage in Deutschland lebt als noch in den 90ern. Und das finde ich immer witzig, weil im Zuge von dieser Debatte dann auch ganz oft diese Aussage kommt, ich will nicht, dass meine Kinder in einem Land aufwachsen, in dem. Und ich denke mir, wir sind alle in einem Land aufgewachsen, das statistisch gesehen viel, viel schlimmer war. Und das hat uns auch quasi nicht geschadet. Wir haben es überlebt. Wir haben es auch nicht so gewusst in dem Moment, ne? Das muss man sich bitte immer vor Augen führen, wenn man diese Schublade aufmacht und sich darüber beschwert, wie schlimm heute alles ist oder wie gewalttätig alles ist. Wir waren in der guten alten Zeit an Punkten, wo wir viel, viel gewalttätiger waren als Gesellschaft, viel krimineller waren als Gesellschaft. Und wir verdanken es wirklich, wirklich zum Großteil Social Media, dass wir heute so in dieser Kammer leben, wo jede Tat so totgelaufen wird, dass man das Gefühl hat, man ist nur noch von Gewalt umgeben.
Social Media ist ja grundsätzlich ein Fluch und Segen, ne? Ich habe das neulich noch in irgendeiner Berichterstattung auch gehört oder gelesen, ich weiß nicht mehr, dass man ja zuerst, als das so richtig losging in den 10er Jahren, damit verbunden hat, so eine letztendlich Möglichkeit der freien Meinungsäußerung, ne? Dass quasi die Demokratie so in vollen Zügen jetzt wirklich genossen werden konnte, weil eben man die Möglichkeit hatte, seine Meinung kundzutun und einen Kanal zu finden, ne? Gleichzeitig ist aber dadurch eben auch eine Plattform entstanden für auf der einen Seite Fake News, extremistische Mitteilungen oder eben auch den Möglichkeiten einfach richtig Bullshit zu verbreiten und gewisse Dinge heißer zu kochen, als sie wirklich sind. So, ich kenne die Statistik nicht, die du gebracht hast, von daher kann ich das nicht sagen. Was ich nur ja einmal hier auch schon mal berichtet habe, ist, dass so in puncto Jugendkriminalität, dass da aufgefallen ist, dass die Zahlen nicht unbedingt mehr geworden sind, sondern dass es viel eher darum geht, dass die Form der Gewalt krasser geworden ist. Und das fand ich ist immer ein interessanter Punkt und der einem auch natürlich nochmal vor Augen führt, dass man so Statistiken also nie so richtig auch miteinander vergleichen kann, dass ja auch immer eine Frage der Auslegungssache ist und auch der Erhebung.
Ja, ich will jetzt die Zahlen nicht wiedergeben, weil ich sie verzerren würde. Ich hatte das dann auch gepostet bei uns in der Story. Es war extrem signifikant, wie viel sicherer Deutschland geworden ist seit den 90er Jahren. Ich war selber vollkommen überrascht, weil das Zahlen waren, die ich nicht erwartet hatte. Ich wusste, dass damals Gewalt und Kriminalität einen höheren Stellenwert quasi hatten. Ja, allein die Mordrate hat sich um 60% gesenkt oder so seitdem. Aber wie viel sicherer wir heute leben, das hat mich dann tatsächlich überrascht. Aber ja, Social Media, du hast recht, ganz am Anfang fand ich das auch ein interessantes Tool der Demokratisierung. Aber das Problem ist, dass die Medienkompetenz der Nutzer nicht in dem gleichen Maß mitgewachsen ist, wie die Technik sich entwickelt hat. Und die Leute angefangen haben, irgendwelche ominösen Quellen nicht zu hinterfragen und denen mehr Glauben zu schenken als irgendwelchen offiziellen Berichterstattungen, weil immer impliziert wird, normale Medien hätten irgendeinen staatlichen Auftrag, ne, und keine Ahnung, da wird sehr viel Skepsis an den Tag gelegt, während man auf der anderen Seite bei irgendwelchen Internetquellen sehr wenig Skepsis an den Tag legt. Und was wir gerade erleben, ist ja genau die Abkehr dessen. Es ist ja die Abschaffung von jeglicher Demokratie in Social Media, seit Elon Musk seit Trump gewählt ist. Elon Musk hat auf Twitter sämtliche Hashtags, die ihm nicht in seine politische Agenda passen, sperren lassen. Du erreichst auf Twitter über die Hashtags Joe Biden oder The Democrats, du erreichst nichts mehr, das ist alles gesperrt worden.
Das ist total crazy, ja.
Da wird komplette Meinungsfreiheit, da wird krasse Zensur durchgeführt, dann wird aufgerufen von allen etwas linkeren oder liberaleren Leuten, man soll doch bitte auf eine alternative Plattform rücken, also ich glaube Blue Sky heißt das Ding. Und was du hast, ist einfach, du hast jetzt nur noch krasse Echokammern. Wenn du konservativ bist, bewegst du dich nur noch auf der einen. Wenn du liberal bist, bewegst du dich nur noch auf der anderen. du kannst nicht mehr mit anderen Meinungen konfrontiert werden. Es findet kein Dialog mehr statt. Du hinterfragst deine Position einfach gar nicht mehr, weil das ist ja das Schöne, wenn du dich mit Menschen austauschst, auch wenn es Menschen sind, die rechte Vollidioten sind. Es bringt dich dazu, unbewusst deine Position zu hinterfragen und dich zu fragen, haben die vielleicht recht? Nein, haben sie nicht. Okay, meine Position ist okay, ich bleibe dabei. Ne? Aber wenn du dich jetzt nur noch in diesen Echokammern bewegst und Meinungsfreiheit quasi abgeschafft wird, dann erzeugt das natürlich für jede Seite so ein krasses Überlegenheitsgefühl. Es gibt aber auch keinen Austausch mehr und wir bewegen uns da gesellschaftlich in eine ganz gefährliche Richtung der Spaltung und das macht mir richtig Sorgen. Richtig Sorgen.
Vollkommen richtig. Ich würde dir bei einem Punkt aber nicht zustimmen, und zwar, dass die Medienkompetenz sich nicht mitentwickelt hat. Ich glaube viel eher, dass die Medienkompetenz sich gerade so bei den Natives wirklich sehr stark mitentwickelt hat, sodass jetzt unser eins Schwierigkeiten hat, vielleicht auch mitzukommen. Grundsätzlich so, was das Handling und die Bedienung und das Verständnis betrifft. Aber was ich glaube, was wirklich sich nicht mitentwickelt hat, sondern beziehungsweise wo sogar Rückschritte stattgefunden haben, das ist die Konzentrationsfähigkeit und das ist die Konsumgewohnheit der Menschen und auch die überhaupt kritische Reflexion gewisser Inhalte. Ich denke nämlich nicht zwangsläufig, dass es daran liegt, also dass die den Umgang nicht gewohnt sind. Ich glaube, es ist A, eine Überflutung an Informationen, losgelöst durch irgendwelche Algorithmen, wird man eben in solche Echokammern verbannt. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es halt auch einfach so, dass die Leute einfach auch zu faul geworden sind, etwas zu hinterfragen und sich wirklich mit Dingen zu beschäftigen, ihren Krips einzuschalten und eine Haltung zu entwickeln.
Ja, das ist für mich aber auch eine Form der Medienkompetenz. Also die Natives, du hast natürlich recht, die sind da in der Nutzung an sich kompetenter, aber denen fehlt es dann häufig an der gefestigten Haltung, irgendwelche Sachen nicht so stehen zu lassen, sondern zu hinterfragen und dann auch oft am Interesse. Ich finde es immer ganz, ganz schlimm. Das ist für mich so die schlimmste Aussage, die ich höre von jungen Leuten, wenn die sagen, ja, ich interessiere mich nicht für Politik. Ich finde das Allerschlimmste, weil natürlich kann immer so ein Gefühl von Verdrossenheit aufkommen. Ich fühle mich auch oft total machtlos so in diesem großen Ganzen. Aber es ist trotzdem unglaublich wichtig zu verstehen, wie Dinge funktionieren und was um uns rum passiert. Und dieses ich interessiere mich nicht dafür, macht mich unheimlich traurig, weil das Prozesse sind, die unser Leben einfach nachhaltig formen. Es führt keinen Weg daran vorbei, sich dafür zu interessieren. Aber krasser.
Das ist auch so, aber warte. Aber ich glaube, das war früher auch schon so. Also ich glaube tatsächlich, dass das ein Stück weit auch ganz normal dazu gehört, dass sich jetzt zumindest mal Jugendliche nicht direkt in erster Linie für Politik interessieren, weil die einfach Kirmes im Kopf haben und andere Dinge, die sie beschäftigen, weißt du? Wo wir aber ja, bei dem stimmt. Thema sind und bevor du das Abschweifen abschließt, Fabian, würde ich gerne die Gunst der Stunde nutzen wollen, um dich zu fragen, was du über den Wahl-O-Mat denkst und ob du ihn schon bedient hast.
Ich habe ihn schon bedient. Ich finde, es ist ein ganz gutes Tool, vor allem jetzt, wo man dann auch so das Abstimmverhalten der Parteien einsehen kann. Ich würde mir wünschen, dass viele Menschen den mal benutzen, die schon eine relativ klare Meinung haben. Ich habe das neulich auch einem Follower geschrieben, der irgendwie unter einem unserer Posts kommentiert hat, dass er aufgrund dieser Entwicklung, die ihm auch Angst macht, auch nur noch AfD wählt.
Ich fand übrigens deinen Kommentar genau richtig.
Ich wünsche mir, dass vor allem diese Menschen, ich will niemandem was ausreden, ich will nichts schlecht machen, Meinung ist Meinung. Ja, ihr kennt meine Meinung, wir kennen deine Meinung, wir sind weit weg davon, irgendwie diese Partei wählen zu wollen oder irgendwie cool zu finden. Aber ich möchte zumindest die Leute, die damit spielen, mit dem Gedanken, die zu wählen, ich möchte euch dazu aufrufen, lest euch das Wahlprogramm durch und guckt, was da für Punkte drin sind, die über Grenzen zumachen hinausgehen, über diese populistische Scheiße hinausgehen. Und ihr werdet feststellen, dass da viele Sachen sind, die für den Normalbürger reell wirklich ein Tritt in die Fresse sind. Und das kann keiner wollen, abgesehen von dieser rechtspopulistischen Geschichte. Wenn ihr das alles cool findet, dann wählt, was ihr möchtet. Klar, jeder soll sich bitte alle Wahlprogramme durchlesen, aber bei der Partei bitte ganz besonders hinschauen, weil diese Politik für den kleinen Mann-Geschichte, das ist definitiv gelogen. So, krasser Warte. Rant.
Sorry. Ich muss das ja aber noch mitnehmen, weil das noch so aktuell ist. Ich weiß, 20 Minuten abschweifen und so weiter und so fort, aber Letzte politische Frage, Fabian. Also A, ich würde das gerne unterschreiben, was du gerade sagtest. B, was hältst du zu Trumps über, was denkst du über Trumps Gaza-Pläne?
Das Problem ist, dass Trump, glaube ich, überhaupt keine Ahnung hat von der Dynamik da vor Ort. Ich habe genau gar nicht gelesen, was er für Pläne hat. Ich glaube, Trump fehlt es an kulturellem Wissen um den Konflikt an sich. Das ist ja super schwer zu beurteilen, was da passiert. Und ich habe da ganz, ganz viel drüber nachgedacht in den letzten Wochen und Monaten, welche Seite ich beziehe für mich persönlich. Und mir ist aufgefallen, dass es so unheimlich verwoben ist, weil ich schon eher zu einer Seite tendiere, aber trotzdem auch die andere verstehen kann in vielerlei Hinsicht. Ja, das ist, ich glaube, so ein Trump, der macht sich diese Mühe nicht, diese verschiedenen Ebenen zu sehen. Ich bin mal sowieso mal gespannt, was seine Legislaturperiode angeht. So Geschichten wie den Panama-Kanal sich einverleiben wollen, Grönland kaufen oder notfalls auch militärisch sich einverleiben wollen. Das ist alles sehr obskur, was der so von sich gibt. Ich bin sehr gespannt, was diese 4 Jahre Trump uns bringen.
Ich auch. Also ich habe schon das Gefühl, dass er doch bei vielen Menschen positiver angenommen wird, als zunächst vermutet, das mal so grundsätzlich gesagt. Und also interessant finde ich hier diesen Wortlaut, we will take over the Gaza. Also ich muss wirklich sagen, mit welchem Selbstverständnis kann man sowas äußern? Wenn man sich mal überlegt, was das in der arabischen Welt auslöst, würde das wirklich passieren? Mal unabhängig von der Frage Israel, Palästina und welche Seite, wozu steht man und so. Die Idee, dass die Vereinigten Staaten jetzt dahin gehen und den Gazastreifen okkupieren und gleichzeitig sagen, wir machen jetzt hier quasi alles neu, und er hat ja von der arabischen Riviera oder sowas gesprochen, die ist auf der einen Seite makaber und auf der anderen Seite muss man sich das mal wirklich vorstellen. Was passiert mit den Menschen da? Und wie sehen das die ganzen Nachbarländer? Das kann doch nicht ernsthaft sein Ernst sein.
Ich will da jetzt auch gar nicht zu krass drauf eingehen. Das ist einfach zu verwoben. Da ist man zu schnell auf zu dünnem Eis. Wie gesagt, ich glaube, Trump versteht die Tragweite dieser ganzen Problematik nicht.
Ja, möglicherweise, keine Ahnung. Also ich fand, das war eine heftige Schlagzeile. Ich fand es interessant, dass Netanyahu gesagt hat, das sei eine frische Idee. Und wie gesagt, meiner Meinung nach war das sehr ignorant gegenüber den verschiedenen Meinungen drumherum sozusagen. Nicht nur die Palästinenser insgesamt, sondern ich meine halt letztendlich das gesamte Gebiet. Und dann zu sagen, okay, wir übernehmen das jetzt und sorgen jetzt hier für Ordnung und bauen alles neu, finde ich, ist schon, also selbst für Trump eine sehr, sehr krasse Formulierung.
Trump ist ignorant gegenüber Arabern oder Hispanos, das ist ja mal ganz was Neues. Naja, also das ist, man erwartet es von ihm nicht anders.
Zum Thema Erwarten. Leute, ihr erwartet von uns, dass wir so langsam loslegen. Mea culpa, sorry, ich habe Fabian mies dazu verleitet, abzuschweifen.
Es war aber auch genug Stoff zum Abweichen. Aber dafür starten wir jetzt umso fresher in den Fall. Und wir sind in den Vereinigten Staaten. Also wir sind in dem Land, das jetzt von Donald Trump regiert wird. Im Jahr 1967 in Louisiana, da wird Dede Blanchard geboren. Dede Blanchard ist so, ja, ein junges Mädchen in diesem Südstaaten-Haushalt in Louisiana. Sie hat 4 Geschwister. Aber sie ist so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie. Also zwar eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zu ihren Eltern, aber sie fällt immer wieder dadurch auf, dass sie so ein bisschen Lügengeschichten erzählt, dass sie ein bisschen gehänselt wird wegen ihres Übergewichts. Da ist sie so ein bisschen außen vor und sie klaut auch in der Familie immer wieder gerne. Also sie ist so ein bisschen ein Problemkind.
Ja.
Irgendwann findet sie dann ihren Berufswunsch nach der Schulzeit und wird Krankenschwester, geht da auch relativ auf in diesem Beruf, also der macht ihr Spaß, da findet sie eine Berufung, und mit 24 wird sie dann auch schwanger von ihrem langjährigen Freund Rob Blake. Die hatten kurz zuvor geheiratet, die hatten also auch intensive Zukunftsplanungen und auch durchaus Kinderwunsch, und so scheint irgendwie alles so auf die Richtung Bilderbuchfamilie hinzulaufen. Ja, also sie hat da ihren Job als Krankenschwester, der Mann arbeitet. Ich meine, der ist irgendwo im Baugewerbe. Die sind schon länger zusammen, die sind verheiratet und sie ist endlich schwanger. Die Schwangerschaft war zwar nicht geplant zu dem Zeitpunkt. Er ist deutlich jünger als sie, also sie ist 24, er ist irgendwie 17 oder 18. Der hat also quasi gerade erst so den Start ins Erwachsenenleben hingelegt. Aber ja, das ist jetzt erstmal kein Grund, das Kind nicht auszutragen und die Schwangerschaft nicht durchzuziehen.
Okay.
Natürlich krasser Altersunterschied, aber ja, es ist eher andersrum, so Usus. Man schluckt dann immer so komisch, wenn die Frau so deutlich älter ist, aber es ist ja im Prinzip einfach nur, weil es nicht gewöhnt ist.
Ich finde es, ja, eigentlich total. Ich finde, dass 7 Jahre irgendwie auch noch voll human sind, ne? Also mal grundsätzlich gesprochen. Nur halt in einem gewissen Alter.
In dem also Alter ist es für mich schon zu krass, finde ich. Also so
in dem Alter, genau, ja, dann ist es nämlich zu krass. Ich wollte gerade sagen, ne, irgendwie. Ich glaube, so über 20, 30, 40 oder so, dann spielt das alles keine Rolle mehr. So in dem Maß. Aber klar, wenn du irgendwie 24 versus 17, das sind schon noch ganz verschiedene Welten.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und so ist es dann auch irgendwie, kommt es, wie es kommen muss. Sie bringt ihre Tochter zur Welt, aber die Ehe, diese Beziehung, die geht so ein bisschen in die Brüche, auch wegen des Altersunterschiedes und wegen der verschiedenen, ja, Punkte, an denen man einfach steht im Leben. Und so wird am 27. Juni 1991 Gypsy Rose Blanchett geboren, um die sich ihre Mutter aufopfernd als alleinerziehende Mutter kümmert, aber der Vater ist eben raus aus dem Bild, der bekommt auch jeglichen Umgang mit seinem Kind verboten. Also der hat da gar keine Rechte und gar keinen Zugriff.
Mhm.
Allerdings verläuft dann dieses Leben als alleinerziehende Mutter bei weitem nicht so schön und harmonisch, wie sich das Didi wahrscheinlich vorgestellt hat. Schon im Säuglingsalter ist Gypsy Rose auffällig. Und Didi erscheint öfter bei Ärzten mit ihr schon wenige Wochen nach der Geburt. Es gibt Berichte über epileptische Anfälle, die das Kind hatte. Es gibt Berichte über eine Schlafapnoe. Also sie sagt, dass sie im Schlaf häufig irgendwie Atemaussätze hat und sie macht sich große Sorgen um ihr Kind. Als Krankenschwester natürlich hat sie auch so eine gewisse medizinische Grundbildung.
Mhm.
Die Ärzte überprüfen diese verschiedenen Symptome und die verschiedenen Krankheitsbilder, die da angesprochen werden, können aber keine Auslöser finden. Das zieht sich dann über einen längeren Zeitraum. Natürlich ist das für das Umfeld sehr belastend, sowohl für Didi als auch für deren Umfeld. Die sehen halt einfach diese alleinerziehende Mutter, die sich aufopfert, die keine Unterstützung von ihrem vom Kindsvater bekommt. Die wissen nicht, dass dem der Umgang untersagt wurde. Nach außen hin hat sie quasi kommuniziert, der kümmert sich nicht, der hat kein Interesse. Und die sehen also nur diese Frau, die sich aufopfert für ihr Kind. Das Kind hat immer wieder gesundheitliche Probleme, aber man findet die Lösung nicht und darunter leidet natürlich auch die Mutter. Man kommt einfach nicht dahinter, wo da der Hase im Pfeffer liegt.
Ja, ich meine, sie ist ja selbst noch ein halbes Kind, ne? Muss man ja auch dazu sagen, noch ziemlich jung und dann diese Verantwortung zu tragen, alleinerziehend zu sein. Als Krankenschwester verdient man auch nicht gerade super viel Geld, das ist schon heftig.
Ja gut, sie ist Mitte 20, ne, also selber noch ein Kind ist. Ja gut, wir wissen nicht, wieso ihr Charakter gestrickt war. Es gibt Leute, die sind dann schon noch irgendwie so ein bisschen unselbstständiger oder kindlicher. Andere sind da schon sehr erwachsen in dem Alter. Das ist natürlich jetzt schwer, das weiß man so von außen betrachtet natürlich nicht.
Ist auch nicht despektierlich gemeint gewesen, sondern ich meine damit grundsätzlich, dass man halt gerade in diesem Alter eigentlich noch zumindest mal heute doch damit beschäftigt ist, sich selbst zu finden. Und
ja.
Also gerade heutzutage, das war vor über 30 Jahren noch anders, aber heutzutage werden die Frauen auch einfach später erst Mütter, so im Schnitt.
In der Regel, ja, im Schnitt. Es gibt natürlich auch ganz andere Möglichkeiten heutzutage oder ganz andere Gesellschaftsbilder auch als damals, ne?
Mhm.
Naja, jedenfalls dauert das einige Zeit. Nach Monaten voller Sorge fangen jetzt auch Krampfanfälle bei dem Kind an, also zu diesen epileptischen Anfällen, diesen kurzen Absenzen immer wieder auch Krampfanfälle. Und die Ärzte finden nach wie vor nichts, verschreiben jetzt aber Medikamente gegen Epilepsie. Damit scheint es jetzt erstmal aufwärts zu gehen. Es gibt erstmal keine neuen Zwischenfälle. Didi kann allerdings ihren Job nicht mehr ausüben aufgrund dieser Belastung mit dem kranken Kind, sodass sie gezwungen ist, mit ihrer kleinen Tochter in einer Sozialwohnung in Louisiana zu wohnen. Aber die Situation an sich, die fängt sich oder scheint sich zu fangen, so das kriegst du das Umfeld mit. Die Nachbarn, die mögen sie sehr. Die sehen halt diese aufopferungsvolle Mutter, die sich da um ihr krankes Kind kümmert und sie sehr aufopferungsvoll pflegt, auch ihren Job quasi aufgibt. Und so ist dann die ganze Nachbarschaft getroffen, als die nächste Hiobsbotschaft kommt. Das Kind immer noch im Kindergartenalter soll an Leukämie erkrankt sein. Sie sehen jetzt auf einmal die kleine Gypsy nur noch im Rollstuhl und sie hat Sauerstoffflaschen dabei, die sie haben muss, weil sie auch noch asthmatisch ist. Und durch all diese epileptischen Anfälle hat sie zudem einen Hirnschaden, leidet unter Muskelschwund, weil sie eben wenig Bewegung hat und ist auch noch so stark kurzsichtig, dass sie quasi nahezu blind ist. Also sitzt im Rollstuhl, Leukämie, Muskelschwund und trägt so eine wirklich sehr, sehr starke Brille.
Also ich habe so eine dunkle Vorahnung, in welche Richtung das jetzt hier geht.
Ja, die Nachbarn, die machen sich natürlich riesen Sorgen, die helfen auch, wo sie können. Und die versuchen auch, Didi Blanchett da unter die Arme zu greifen und sind wahrscheinlich insgeheim alle, fragen sich insgeheim wahrscheinlich alle, wie es sein kann, dass das Schicksal und das Pech in dieser Konstellation bei dieser Familie so besonders reinhaut, weil das natürlich auch wirklich eine Verkettung von Scheiße ist, sage ich mal, die sehr, sehr ungewöhnlich ist. Ne? Also da kommt ja wirklich alles Mögliche zusammen.
Ja.
Didi meldet jetzt ihre Tochter natürlich auch nicht in der Schule an, die würde jetzt langsam eingeschult werden, aber das schafft sie aufgrund ihres Gesundheitszustands natürlich nicht, sodass Didi das Homeschooling übernimmt. Und sie versucht einfach ihrer Tochter ein möglichst normales Leben zu bieten in diesen Bahnen, in denen es möglich ist. Auch ihrem Kind erzählt sie, dass der Vater nichts von ihm wissen wollte. Also die fragt jetzt, die ist jetzt in so einem Alter, wo sie sich fragt, wo komme ich eigentlich her, wer ist mein Vater? Und sie bekommt dann jetzt auch die Informationen von ihrer Mutter, dass der ein drogenabhängiger Alkoholiker sei, der schon vor der Schwangerschaft sich aus dem Staub gemacht hätte, kein Interesse an dem Kind hätte und seit er wüsste, dass sie eben gesundheitlich eingeschränkt ist, sowieso kein Interesse daran hätte, irgendwie mit der Familie Kontakt zu haben, weil das einfach ihm zu viel ist, er das nicht haben möchte, er will keine Verantwortung für ein krankes Kind übernehmen. Von ihm oder von dessen Familie ist also keine Unterstützung zu erwarten, von der eigenen Familie, also ihren Geschwistern und ihren Eltern auch nur so teilweise, aber die Nachbarn unterstützen sie und sie kann auf die Hilfe verschiedener gemeinnütziger Organisationen zurückgreifen, so aus der Community. Da gibt es dann Kleiderspenden, da gibt es auch mal Sachspenden oder man besorgt Lebensmittel, Medikamente. Also da versucht man so ein bisschen aufzufangen, dass ansonsten keine Unterstützung da ist.
Okay.
Ja, es tut mir auch leid, dass ich dich da abgewürgt habe, als du sagtest, du hast eine Ahnung, in welche Richtung das geht. Da kommen wir einfach nachher zu. Ich erzähle einfach erstmal noch ein bisschen weiter. Ich kann mir schon denken, was dir da so dämmert.
Ja, nee, alles gut. Das war auch mehr so ein so ein Brainstorming oder wie man sagen soll, Teaser. Also von daher, alles gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, Gypsy Rose gewinnt trotz ihrer vielen Einschränkungen und Baustellen schnell die Herzen der Menschen, die sie so sehen um sie rum. Sie ist irgendwie trotz aller Rückschläge ein total positives Mädchen und irgendwie dieses Bild, dieses schmächtige Kind im Rollstuhl mit offensichtlich Perücke, um so dem kahlen Kopf zu kaschieren und diesem zahnlosen Lächeln und der dicken Brille, das rührt die Herzen der Leute an, das strahlt aber auch irgendwie so eine verwegene Lebensfreude aus. Also so ein Kind, das trotz all dieser Widrigkeiten trotzdem noch Freude am Leben hat, das rührt einfach die Menschen sehr. Und so, wie gesagt, helfen viele Menschen einfach sehr, sehr gerne.
zum Thema Helfen. Du hast erzählt, dass Didi ihrem Beruf nicht mehr nachgehen konnte. Seitens der eigenen Familie ist auch nicht mit so viel Unterstützung zu rechnen. Und auch Rob beteiligt sich nicht. Wovon haben die beiden denn überhaupt gelebt?
Ja, wie gesagt, die haben in einer Sozialwohnung gelebt und ganz, ganz viel eben durch die Unterstützung von Nachbarn und von irgendwelchen Hilfsorganisationen.
Also wirklich am absoluten Existenzminimum.
Ja,
das ist wahrscheinlich nicht ansatzweise vergleichbar mit der Situation eines Bürgergeldempfängers in Deutschland.
Ich glaube, dass die verhältnismäßig gut gelebt haben. Ich glaube, dass man in Amerika, wenn man normalerweise so mit so medizinischen Fragen konfrontiert ist und so durchs Netz fällt, sehr viel schlechter lebt. Die sind aufgrund dieser rührenden Geschichte und dieser Löwenmutter-Dynamik, glaube ich, sehr gut aufgefangen worden, eben von der Nachbarschaft und von eben gemeinnützigen Organisationen. Ihre Familie hat denen auch unter die Arme gegriffen, wo sie konnten. Das ist halt einfach auch kein reiches Umfeld, aus dem sie kommt. Das sind halt Leute, die selber gucken müssen, wo sie bleiben. Ne?
Das, ja. Naja, das aber das ist so, ja, worauf ich jetzt hinaus wollte, das soziale Sicherungssystem, wie ist das? Weißt du das? Kannst du das sagen?
Nee, das ist auch so ein bisschen von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden. Es gibt also so Sachen wie sozialen Wohnungsbau, das ist aber dann auch immer so eine Frage, wo bist du gerade? Es gibt sowas wie diese berühmten Food Stamps, also du bekommst dann nicht unbedingt so wie hier Bürgergeld, sondern du bekommst so Lebensmittelmarken, die du dann im Supermarkt eintauschen kannst. Ich weiß nicht, wie das System in Louisiana genau funktioniert, aber ich weiß, dass die tatsächlich auf Sozialleistungen angewiesen waren.
Ja, okay.
Die Situation ändert sich dann im Jahre 2005 dramatisch. Da zerstört Hurricane Katrina das Haus, in dem die beiden leben. Also diese Sozialwohnung wird komplett zerstört. Und sie haben jetzt auch keine Wohnung mehr. Aber eine Hilfsorganisation, die hat von diesem Schicksal erfahren. Die heißen Help for Humanity und die haben Bungalows gebaut in Springfield, Missouri, also in einem anderen Bundesstaat, und laden jetzt Gypsy und Didi ein, da in Missouri zu wohnen, ebenfalls wieder eingebettet in so eine gute Community und auch wieder unterstützt von verschiedenen sozialen Vereinen, so dass dieses Help for Humanity dann den beiden beispielsweise auch einen Ausflug ins Disneyland schenkt, einfach um Gypsy mal was Gutes zu gönnen. Und jetzt blüht Didi so richtig auf in dieser Rolle der alleinerziehenden Löwenmutter, die mit all diesen ganzen Widrigkeiten zu kämpfen hat. Und sie wird quasi so das Sprachrohr der Mütter für so eine Problematik. Ne? Sie tingelt durch verschiedene Talkshows. Sie ist auf verschiedenen Bühnen und spricht vor Schulen, also macht jetzt auch so ein bisschen Geld mit dem Sprechen über dieses beschwerliche Leben der beiden. Also die ist zu der Zeit wirklich ein sehr, sehr häufig gesehener Talkshow-Gast beispielsweise. Ne?
Ja.
Und immer wieder eben diese Nummer, ja, ich habe mein Leben quasi aufgegeben und widme das meinem schwerkranken Kind. Und da kommt halt auch immer zur Sprache, okay, durch diese ganzen vielen Baustellen, keiner weiß, wie alt Gypsy Rose werden wird, was hat die für eine Lebenserwartung. Die Mutter opfert sich trotzdem so auf, obwohl quasi absehbar ist, dass sie ihre Tochter überleben wird. Ne? Und sie hat keine Chance auf eine Partnerschaft, sie hat keine Chance auf berufliche Verwirklichung. Sie lebt quasi nur für dieses Kind.
Darf ich meine These loswerden?
Wer hat deine These los, ja?
Alles fake. Ich glaube, alles fake, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Fall nicht sogar kenne, aber ich glaube, Didi hat eine psychische Störung und das arme Kind wird ausgenutzt und ist vielleicht gar nicht schlimm krank oder nicht so schlimm krank und wird so ein bisschen vorgeführt und um eben, ich sag mal, all diesen Vorzüge ist falsch zu sagen, aber eher so ein bisschen als Überlebensstrategie, will ich mal sagen,
ja,
wird sie benutzt.
Ja, nicht unbedingt. Wir sprechen von dem, ja, es ist alles fake, du hast natürlich recht. Wir sprechen von einer psychischen Störung, die heißt Münchhausen bei Proxy-Syndrom. Also es gibt das Münchhausen-Syndrom, das lehnt sich an diese Geschichten des Lügenbarons von Münchhausen. Und das Münchhausen-Syndrom besagt, dass du, Daniel, bestimmte Geltungssucht hast, du möchtest gerne in einer bestimmten Art und Weise wahrgenommen werden von deiner Umwelt und du erfindest jetzt an dir selber irgendwelche medizinischen Einschränkungen. Du sagst, du hast Krebs oder du hast Schlafstörungen, Schlafwandel, Schizophrenie, dass du selber ja mit einem gewissen Mitleid, dass man dir mit Mitleid begegnet.
Verstehe.
Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom oder Münchhausen by Proxy bedeutet, dass diese Menschen diese psychische Störung auf in erster Linie Kinder, also Kinder oder Ehepartner oder Elternteile oder so übertragen und eben Krankheiten entweder erfinden oder herbeiführen, sodass sie sich so als aufopferungsvolles Familienmitglied hinstellen können, das nur dafür lebt, jemand anderen zu pflegen. Das sind zu 90-95% Frauen tatsächlich, die davon betroffen sind. Das sind sehr, sehr häufig Frauen, die eine Geschichte von selbstverletzendem Verhalten haben. Also gar nicht gesagt, dass jede Person, die das hat, das sind super viele Menschen, die aus irgendwelchen Gründen mal irgendwie selbstverletzend tätig geworden sind. Ja. Aber das ist in diesem Feld eben sehr, sehr spezifisch eigentlich immer zu finden. Das sind eigentlich immer Leute, die diesen Hintergrund haben und sehr, sehr oft auch Leute, die aus diesem Bereich der Borderline-Störung kommen. Und das, man sagt so ungefähr, man ist nicht sicher, man sagt so 0,5 bis 3 Kinder aus 100.000 fallen da so rein in diesen Schatz der Kinder, wo quasi so Symptome erfunden werden, Krankheiten erfunden werden. Man ist nicht sicher, es gibt eine große, große Dunkelziffer, aber man schätzt, dass so 5% der Betroffenen auch wirklich dann versterben anhand der herbeigeführten Symptome. Also oftmals Krass. Werden Symptome wirklich herbeigeführt durch Vergiftungen, durch irgendwelches anderen Sachen. Häufigstes Symptom ist eigentlich bei Kindern, bei Kleinkindern, Säuglingen, eigentlich meistens wird eine Epilepsie behauptet, weil das halt schwer nachweisbar ist. Das kommt bei Säuglingen und Kindern schon mal vor, dass die so leichte epileptische Anfälle haben. Aber eine richtige Epilepsie ist super, super selten. Aber das kann man natürlich gut behaupten. Man kann natürlich immer sagen, ja, jemand hat gekrampft so oder jemand hatte einen Anfall. Und dann stehen die Ärzte meistens vor großen Problem, weil das dann nicht nachweisbar ist, weil das in dem Alter auch sehr untypisch ist, dann steht so das Wort der Mutter gegen das der Ärzte und man unterstellt das natürlich auch nicht gerne. Das ist eine Unterstellung, die mit der ist man sehr, sehr vorsichtig. Aber ja, erzählen wir mal die Geschichte weiter. Das Ganze geht jetzt jahrelang so, die tingeln auch durch verschiedene Talkshows, auch Dr. Phil, so eine große amerikanische Talkshow. Da macht die auf das Schicksal ihrer Tochter aufmerksam. Da gibt's auch Spendenkampagnen. Es wird, also die leben mittlerweile richtig gut von dieser Story. Bis auf einmal im Jahr 2015 Freunde und Umfeld von Didi so ein bisschen verstört sind. Im Juni tauchen auf ihrer Facebook-Seite komische Posts auf, also so offizielle Posts auf der Seite, wo geschrieben wird, sowas wie die Schlampe ist tot. Oder ich habe das fette Schwein aufgeschlitzt und ihre süße, unschuldige Tochter vergewaltigt. Also irgendwie scheint da jemand mit Didis Konto zu schreiben, aber im Kontext, dass sie offensichtlich ermordet wurde, dass sie irgendwas zugestoßen ist.
Okay.
Das reicht jetzt für die Polizei, nachdem da immer mehr Meldungen eingehen, um einen Haussuchungsbefehl zu beantragen. Und die fahren nun zu dem Haus und finden dann da im Prinzip das vor, was sie erwarten. Also die öffnen die Tür, denen schlägt schon direkt dieser Blutgeruch entgegen, dieser metallische Geruch. Die wissen eigentlich direkt, womit sie zu rechnen haben und finden mittlerweile 47-jährige Didi in ihrem Bett, 17 Messerstiche, die scheint schon mehrere Tage tot zu sein, sodass man davon ausgeht, dass diese Posts bei Facebook geschrieben wurden, um die Auffindung der Leiche halt zu initiieren quasi. Die Polizisten finden aber keine Spur von Gypsy und da der vermeintliche Täter ja über diese Facebook-Nachrichten auch geschrieben hat, dass er sie missbraucht und entführt hat, ist jetzt die Anteilnahme in der Gesellschaft riesig groß, Die gehen davon aus, dass diese Mutter ermordet wurde und man das arme, unschuldige Kind entführt hat. Und die Polizei, die leitet jetzt natürlich auch Suchmaßnahmen ein. Und etwas, was die jetzt machen, was aber erst später die Öffentlichkeit erfährt, die werten Filmaufnahmen, Kameraaufnahmen von so Greyhound-Stationen aus. Kennst du Greyhound? Das sind Überlandbusse in Amerika, also Langstreckenbusse.
Ach so.
Und die fahren von bestimmten Terminals, also sind sehr, sehr gut ausgestattete Reisebusse, mit denen du dann wirklich so durchs ganze Land fahren kannst. Und die haben spezielle Bushaltestellen quasi so über das ganze Land verteilt. Und das ist eine gute Art, um von A nach B zu kommen, wo vielleicht auch das Schienennetz nicht so ausgebaut ist.
Ja.
In manchen Bundesstaaten kommt man mit diesen Greyhound-Bussen tatsächlich besser rum als eben mit der Bahn beispielsweise.
Ja.
Dieses Greyhound-Netz ist sehr, sehr gut ausgebaut. Und die Polizei, die kontrolliert jetzt die Videoaufnahmen von diesen Greyhound-Busbahnhöfen. Und tatsächlich finden sie Gypsy Rose auf manchen Aufnahmen mit einem jungen Mann, den sie nicht kennen. Und sie sind verblüfft, denn die läuft selbstständig rum auf diesen Fotos, auf diesen Aufnahmen. Also nicht Rollstuhl, sondern die geht selbstständig.
Mhm.
Und die sind eigentlich davon ausgegangen, dass sie jemanden suchen, der an den Rollstuhl gefesselt ist.
Ja.
Die finden jetzt auch raus, dass Gypsy Rose verschiedene eigene Facebook-Accounts hat. Also nicht nur einen eigenen, sondern auch verschiedene quasi geheime. Und dass es da einen jungen Mann gibt, den sie vor einiger Zeit auf einer christlichen Dating-App kennengelernt hat. Also das erzählt so das Umfeld dann der Polizei. Denn es gibt so ein paar Leute, die für sie so eine gute Freunde-Position hatten, mit denen sie immer wieder mal gesprochen hat. Und die wissen, dass sie durchaus vorhatte, so ein bisschen unabhängiger von ihrer Mutter zu werden und auch zu daten. Und da eben auch auf so einer Dating-App war. Die Mutter wollte das nicht, aber Gypsy hat das halt heimlich gemacht.
Ja.
So stößt man eben auf diesen jungen Mann, den sie auf dieser christlichen Dating-App kennengelernt hat und kann dann eben dessen IP-Adresse ausfindig machen, dessen Adresse, fährt zu dem nach Hause, macht einen kleinen Welfare-Check, also guckt so nach, ob der da ist und da findet man dann auch Gypsy Rose Blanchard, die halt nach wie vor nicht im Rollstuhl sitzt, einfach so rumläuft und die ganz offenkundig auch nicht entführt wurde, sondern freiwillig bei diesem jungen Mann ist. Es ist also relativ schnell klar, dass die beiden irgendwas mit dem Mord an der Mutter zu tun hatten.
Ja.
Aber was dazu muss man eben sagen, wie gesagt, Gypsy Rose wollte unabhängiger werden von ihrer Mutter, das hatte sie in den Vorjahren schon versucht. Und die hatte einfach gar kein Konzept von sich selber. Die Mutter hat ihr immer erzählt, dass sie 14 ist. Dann hat sich später aber rausgestellt, sie ist schon 21, also sie wusste noch nicht mal, wie alt sie ist.
Krass, ja, richtig krass.
Und es hieß immer, dass die Geburtsurkunde und auch die ganzen Urkunden mit den ganzen Diagnosen, dass die bei dem Hurricane Katrina vernichtet worden sind. Deswegen kann Didi das ihrer Tochter nicht zeigen. Sie erzählt jetzt quasi ihr Leben zum ersten Mal aus ihrer Perspektive. Die Mutter hat ihr die Haare rasiert, um dass sie eine Glatze hat.
Genau, mit sowas habe ich nämlich gerechnet, ja.
Und hat ihr aber gesagt, sie muss ihr die Haare rasieren, weil sie wegen Leukämie früher oder später sowieso ausfallen und sie will ihr diesen Prozess ersparen, dass die Haare ausfallen. Deswegen rasiert
krass,
sie lieber.
Das heißt also wirklich, sie hat auch ihr was vorgespielt. Sie hat nicht... gibt ja zwei Szenarien. Sie hätte ja auch einfach sagen können, hey, pass auf, wir spielen hier ein Spiel und du spielst mit. Sonst droht sonst was, ne? Oder Variante B, sie spielt ihr was vor. Und das war offensichtlich der Fall, was ich ja noch tausendmal heftiger finde. Weil das arme Kind auch einfach gedacht hat, dass es krank gewesen ist.
Ja, und sie hat das auch erstmal gar nicht hinterfragt, ne, weil sie dachte, ihre Mutter weiß schon, was sie tut. Didi hat ihrem Kind untersagt, Zahnpflege zu betreiben. Und so ist dann klar, dass die Zähne irgendwann ausgefallen sind. Und das hat sie dann nach außen als Symptom der Krankheit, der verschiedenen Krankheiten verkauft. Das Kind musste eine sehr, sehr starke Brille tragen, obwohl die ganz normal gesehen hat.
Boah,
die hat
Misshandlung,
die Haare,
das ist eine Misshandlung, ne?
Die hat die Haare rasiert bekommen, die musste immer diese Sauerstoffflasche tragen. Die saß im Rollstuhl, obwohl sie ganz normal gehen konnte. Und aufgrund dieser Inaktivität kam dann auch dieser Muskelschwund natürlich zur Sache.
Na klar, ja, klar.
Und die wurde dann auch von ihrer Mutter regelrecht kontrolliert. Die hatte ja behauptet, dass Gypsy Rose einen Hirnschaden hatte. Und wenn die dann in der Öffentlichkeit waren oder in der Talkshow beispielsweise oder und einfach nur unter Menschen und Gypsy Rose hat irgendwas gesagt, irgendeine Äußerung gemacht, die, wie soll ich sagen, nicht im Einklang mit ihrem behaupteten Entwicklungsstand steht, also die eigentlich, die zu hoch gegriffen war für das, was ihre Mutter immer vermittelt hat, ja, dann wurde sie zu Hause dafür geschlagen, mit Gegenständen geschlagen, mit den Händen geschlagen, also sie wurde körperlich dann zur Rechenschaft gezogen, dass sie aus der Rolle gefallen ist, sodass sie dann irgendwann auch wirklich nur noch so total kindlich gesprochen hat und eigentlich auch nur noch gesagt hat, was man von ihr hören wollte.
Also ich finde, das ist ein ganz, ganz grausames, schreckliches Gefängnis für so einen kleinen Menschen.
Das ist der absolute Horror.
Wir reden hier immer noch von der eigenen Mutter, so, weißt du? Also das ist kein Kidnapping-Fall, wo irgendwie Missbrauch stattfindet, was ja auch total schlimm ist. Aber hier ist es die eigene Mutter, die einfach das Kind so richtig runterwirtschaftet.
Ja, und sich auch daran bereichert, ne, und sich dann in dieses Licht stellen in der Öffentlichkeit. Sie ist die aufopferungsvolle Mutter, die alles für ihr Kind tut und ist in Wirklichkeit die diesen Zustand erst ausmacht, ne. Und natürlich war es auch gelogen, dass der Vater keinen Kontakt wollte. Der hätte gerne welchen gehabt, aber dem wurde das halt untersagt. Der wusste teilweise gar nicht, wo die gelebt haben. Und da kriegt dann dieses Kind auch noch zu allem Überfluss eingeredet, dein Vater will dich nicht, weil du krank bist, ne. Das ist totale Folter. Und und sie untersagt ihr eben auch das Erwachsenwerden und das sich ablösen. Gypsy Rose nutzt dann irgendwann das Internet und fängt dann auch an, über Facebook mit Jungs zu schreiben und büxt dann quasi aus und besucht im Jahr 2001 so eine Fantasy-Convention mit einem Jungen zusammen, den sie kennenlernt, und der hat auch ein Hotelzimmer gemietet. Die wollen dann da quasi diese Convention besuchen, danach dann im Hotelzimmer sich treffen, und klar ging es da auch um irgendwelche sexuellen Dinge. Die hatten Interesse aneinander, aber die Mutter hat das dann rausgefunden und hat dann im Hotelzimmer halt einen riesen Fass aufgemacht und hat diesem Mann dann gedroht, dass sie ihn anzeigen würde wegen Verführung Minderjähriger, obwohl sie halt schon viel älter war, als sie selber wusste, quasi, ne?
Oh Mann, ey, krass.
Ja, daraufhin auf diesen Fluchtversuch und dieses mit dem Mann zusammenkommen, da wird sie dann zu Hause auch eine Zeit lang tatsächlich, ja, in Ketten gelegt von der Mutter, dass sie gar gar nicht mehr flüchten kann. Also die sitzt quasi im Rollstuhl und wird auch noch angekettet, so.
Boah.
Allerdings lernt sie im Jahr 2012 über so eine christliche App Nicholas Goodejohn kennen, und dieser Kontakt, der bricht halt nie ab, der bleibt diese 3 Jahre bestehen. Der kommt aus West Bend in Wisconsin, das ist weiter weg, und aber der hält so den Kontakt zu ihr aufrecht, auch wenn die Mutter immer wieder Telefone beschlagnahmt, Facebook-Accounts löscht, und der verliebt sich halt auch in sie tatsächlich. Und so kommt es dann eben zu der Tat. Der fährt am 10. Juni 2015 zu ihr nach Springfield und schleicht sich ins Haus. Gypsy Rose hat da einen Schlüssel deponiert, während sie mit ihrer Mutter mal wieder einen Arzttermin hat, den sie nicht braucht. Und als dann Didi mit Gypsy nach Hause kommt, geht sie ins Bett. Gypsy trifft sich mit dem Freund, den sie ins Haus gelassen hat, übergibt ihm Handschuhe und ein Messer. Der geht ins Schlafzimmer der Mutter, tötet die Mutter da mit 17 Messerstichen im Bett. Gypsy versteckt sich im Badezimmer, hält sich die Ohren zu, die will das nicht hören, die will ja das nicht mitbekommen, aber die will, dass ihre Mutter bestraft wird. Und nach dieser Tötung haben die beiden dann in Gypsy Rose Zimmer das erste Mal Sex, so eine Euphorie quasi nach der Tötung der Mutter, klauen, was sie so an Bargeld finden im Haus. Das sind irgendwie so $5,000 gewesen, die rumlagen. Und das ist
schon eine flüchtet. Ganz gute Summe.
Damit kommt man erstmal ganz gut weg, ja.
Flüchtet, hat man dann auch nicht einfach so zu Hause eigentlich.
Ja, wie gesagt, ihr geht es mittlerweile ganz gut. Sie hat ja ihre Lebensgeschichte ganz gut ausgeschlachtet, ne? Und ja. Tja, dann wohnen die beiden erst 2 Tage in einem Motel und fahren dann halt mit den Greyhounds zu ihm nach Hause, nach Wisconsin. Aber haben so gar keinen Plan im Prinzip, wie es weitergeht, ne? Während der ersten Ermittlungen und der Untersuchungshaftzeit trennen die sich auch. Also das war dann nur so eine ganz kurze Beziehung. Das hat im Prinzip nur für diese Katharsis gereicht, dass er den Mord für sie begeht und quasi sie befreit von der Mutter. Aber darüber hinaus hat das dann keine Beziehung mehr nach sich gezogen.
Ja, also ich halte es auch für extrem schwer, unter solchen Bedingungen eine vernünftige, gesunde Beziehung aufzubauen, da sie einfach keinerlei Normalität erlebt hat und insofern auch keine normalen sozialen Beziehungen eingegangen ist bisher. Also wie soll sie dann irgendetwas von Liebe unterscheiden können?
Ja, genau. Das ist, ja, ich weiß sowieso nicht, wie sie überhaupt sowas wie Vertrauen wieder fassen soll zu irgendwelchen Menschen, weil der Mensch, der bisher Zentrum ihres Lebens war und ihre Ängste vertraute, hat sie halt wirklich dermaßen unfassbar hintergangen und betrogen, dass es ja kaum noch in Worte zu fassen ist, ne?
Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Also die Bezugsperson Nummer eins, die Mama, hat das gemacht. So, ne? Das ist einfach extrem krass. Ich habe mir gerade parallel Bilder angesehen und das sind zwei komplett verschiedene Menschen. Ne? Also die
Ja.
Gypsy als erwachsene Frau irgendwie und in diesem vermeintlichen Krankheitszustand neben der Mutter ist heftig.
Ja, und wenn man dann eben sieht, dass das nicht nötig wäre, ne, dass das einfach nur so künstlich herbeigeführt wurde und man dann auch diese Mutter sieht mit ihrem selbstzufriedenen pseudo-aufopferungsvollen Lächeln, da wird einem richtig kotzübel, finde ich.
Ja,
Da,
auf jeden Fall.
keine Ahnung, kann man auch
Wird
verstehen,
man,
dass
man, ja.
man kann verstehen, dass Gypsy sich dieser Sache nur so zu entziehen gewusst hat, also dass die Mutter sterben musste. Die wusste, die wird sie so nicht gehen lassen und natürlich hatte das auch einen Strafaspekt, ne? Also ich glaube schon, dass sie die auch. Ich glaube, die wollte weg von ihr, die wusste, sie wird so nicht wegkommen, aber ich glaube, die wollte sie auch bestrafen für dieses genommene Leben.
Auf jeden Fall. Sie wollte Rache und sie wollte Vergeltung. Und all das kann man irgendwie verstehen.
Ich kann das absolut verstehen. Das ist, da hat jemand wirklich dir jegliche Lebensqualität genommen für 21 Jahre, ne? Hat dir eine Krankheit eingeredet, mehrere Krankheiten, du weißt noch nicht mal, wie alt du bist,
Ja.
hat dir untersagt, soziale Kontakte zu knüpfen, hat dich von deinem Vater ferngehalten mit wirklich krassen Lügen, ne? Also
Hat es verhindert, dass du eine Persönlichkeit entwickelst und darstellst.
ja,
Sie hatte keine eigene Identität.
genau, hat dich durch die Öffentlichkeit gezogen und ausgeschlachtet quasi und aus deinem Leid Kapital geschlagen, ne? Das ist,
Ja.
um eben als aufopferungsvolle Supermutter dazustehen. Das ist,
Ja.
ich wollte sagen, es ist ekelhaft und verachtenswert, aber wir müssen uns halt vor Augen führen, es ist eine psychische Störung, ne? Das muss
Ja,
man.
okay, ja, das muss man, ja, das ist ein wichtiger Faktor dabei, das stimmt wirklich. Das vergisst man recht schnell, tatsächlich. Wenn man überlegt, dass die Mutter auch krank war, das, ja, dann sieht man das dann doch nochmal mit anderen Augen.
Wobei das natürlich trotzdem, also ich glaube, es gibt Menschen, die davon betroffen sind, die dann mal eine Kleinigkeit erfinden oder so, ne? Oder vielleicht auch dann sagen, keine Ahnung, mein Kind hat seit 3 Wochen nicht geschlafen, obwohl es jede Nacht gut geschlafen hat und einfach nur so sich als so super aufopferungsvoll hinstellen wollen, ne? Was hier passiert, ist ja auch wirklich der absolute Gipfel, die absolute Horrorausprägung innerhalb dieser psychischen Störung, ne? Und da, psychische Störung hin oder her, da muss man sich schon fragen, inwieweit hatte sie da vielleicht dann doch noch Kontrolle über sich, inwieweit hätte sie da so ein bisschen das Ganze oder hätte sie mal ein bisschen die Handbremse anziehen können, ne? Wie weit musste das so eskalieren, so?
Ja, und das schwingt natürlich auch die Frage mit, ob das jetzt alles wirklich nur darum ging, ihre, wie soll man da sagen? Okay, es war, die Grundlage war diese psychische Störung, okay, und nichtsdestotrotz hat sie da ja einen gewissen Profit rausgeholt. Sie hat damit verdient, sie ist in die Presse gegangen, sie war Vorbild für andere Eltern mit kranken Kindern, sie kam in die Medien, kam in die Presse und so weiter. Das heißt, man kann hier vielleicht unterstellen, dass es um mehr ging als vielleicht nur so eine Bedürfnisbefriedigung im Rahmen der psychischen Störung,
ja,
sondern vielleicht auch um wirklich sowas wie Sadismus, Machtmissbrauch, vielleicht auch Projektion eigener Unzufriedenheit auf das Kind und vieles mehr. Und das sind, finde ich, solche Sachen, die, die das Ganze ja hier so richtig bitter machen.
Fast noch schlimmer würde ich das so sehen, dass das Ganze irgendwann zu einem Geschäftsmodell geworden ist.
Ja, eben.
Und das ist ja auch sichtbar, ne? Ihnen wurde am Anfang in Louisiana von verschiedenen gemeinnützigen Organisationen geholfen und von den Nachbarn. Da hat sie Hilfe erfahren für ihre Aufopferung. Und auf einmal hat das Kind Leukämie. Weißt du, sie legt einen drauf und sie erfährt noch mehr Hilfe. Dann kommt Katrina, das kann sie nicht steuern. Die werden wieder umgebettet, die kommen in eine noch krassere Community, wo die noch mehr gefördert werden. Und der Zustand wird exponentiell schlimmer und sie tingelt von Talkshow zu Talkshow und die hat mitgenommen, was geht, ne? Also Oprah, Dr.
Aber,
Phil, die war überall.
Ja, aber so bevor es so richtig in die Medien ging, muss man auch ein Stück weit sagen, wie dumm waren denn die Leute, die wahrscheinlich aus solchen Anstandsgründen das nicht weiter hinterfragt haben. Aber dennoch muss man doch fragen, hey, wie läuft denn das hier mit der ärztlichen Behandlung ab? Gerade bei Leukämie und solchen krassen Krankheiten muss ja eine dauerhafte ärztliche Behandlung gegeben sein eigentlich.
Das Problem war, dass sie teilweise zu mehreren, das ist auch sehr verbreitet bei diesen Leuten, die tingeln dann von Arzt zu Arzt, bis sie quasi irgendwann einen Arzt erwischen, der mit denen d'accord geht. Also wenn jetzt 5 Ärzte sagen, wir finden nichts, dann wird das immer so dargestellt, ach, die sind inkompetent, die kümmern sich nicht. Wir sind arme Menschen, arme Menschen, die scheißen auf uns. Und irgendwann findest du einen Arzt, der vielleicht drauf eingeht. Also es wird immer so getan, als ob du nur an inkompetente Ärzte gerätst. Ne? Und in dem Fall war es jetzt so, Gypsy Rose hatte irgendwann eine gewisse Bekanntheit durch die Medien, auch ihre Mutter. Und dann haben selbst Ärzte sich nicht mehr getraut, das zu hinterfragen, was sie gesagt hat.
Ja, klar.
Weil da einfach eine riesen Apparatur hintersteckte, ne?
Ja, sie hat so ein Kartenhaus aufgebaut, ne?
Genau.
Und letztendlich ist es ja dann auch so, dass sie dann auf gewisse Diagnosen ihrer Kollegen dann vielleicht auch ein Stück weit vertrauen und das dann dementsprechend gar nicht mehr hinterfragen.
Ganz genau, so. Und da als Arzt, wenn das so eine sehr, sehr bekannte Person ist, die quasi Land auf Land ab bekannt ist, da setzt du dich halt auch ganz schnell in die Nesseln, wenn du sagst so, ich weiß nicht, ob das so stimmt, ne?
Wollen wir die Folge Kartenhaus nennen?
Kartenhaus haben wir, glaube ich, schon. Ah, nee, wir hatten Scheinwelt. Kartenhaus ist gut, ja, machen wir. Ja, es ist einfach eine krasse Nummer. Gypsy Rose bekennt sich des Mordes zweiten Grades schuldig, also auch der Anstiftung zum Mord. Sie wird zu 10-jähriger Haftstrafe verurteilt, sitzt davon 8 ab. Ihr Freund, / ausführendes Organ, muss 25 Jahre ins Gefängnis. Der trifft es da etwas schwieriger. Wie gesagt, sie sind auch schon getrennt, während sie ihre Haftstrafen antreten. Sie verlobt sich dann in der Haft nochmal mit jemandem, den sie über so ein Brieffreunde-Programm kennenlernt. Beendet die Beziehung aber auch relativ schnell und heiratet dann 2022, glaube ich, einen Lehrer aus Louisiana, mit dem sie dann auch zusammenlebt, nach ihrer Haftentlassung. Die sind aber, glaube ich, seit letztem Jahr getrennt. Die waren letztes Jahr nochmal kurz in den Medien, weil da es dann eine Trennung gab. Ja. Und zwar, weil sie jetzt wieder mit diesem jungen Mann zusammen ist, mit dem sie erst verlobt war über dieses Brieffreunde-Programm und von dem ist sie wohl auch schwanger. Das Kind müsste auch geboren sein. Ich meine, Anfang 2025 war als Geburtstermin prognostiziert, also müsste jetzt Gypsy Rose auch Mutter geworden sein.
Tja.
Ja, es ist eine krasse Story, ne? Also die, ich bin der Meinung, dass dieser Mord fast schon Notwehr war. Ich würde es tatsächlich Notwehr nennen wollen. Und weil sie den nicht selber begehen konnte, wahrscheinlich auch aus emotionaler Zerrissenheit, die hat ja trotz allem auch so eine Art Liebe zu der Mutter gehabt, so eine Art Stockholm-Syndrom wahrscheinlich auch, war es wahrscheinlich nötig, dass jemand von außen kommt und das für sie macht, ne?
Ich will es mal anders formulieren. Also ich habe absolutes Verständnis dafür, dass sie ihre Mutter hasste. So. So, sie hat wirklich einen Grund gehabt, sie zu hassen. Also wer das hier quasi nur hört, dem empfehle ich tatsächlich, sich mal die Bilder anzusehen, wie krank sie wirklich aussah als Kind. Und das ist wirklich heftig. Und wie gesund sie dann dagegen als junge Frau aussah im Vergleich, was ja einfach zeigt, was ja die Mutter mit ihr angestellt hat. Und ich kann dann wirklich auch verstehen, dass sie dann gesagt hat, okay, ich möchte mit diesem, ich habe dann eine riesen Wut im Bauch, sagen wir mal so. Dass die Tat nicht in Ordnung ist, ist natürlich auch klar, ne? Aber ich finde, ja, wenn einem sowas angetan wird, dann kann man durchaus auch verstehen, warum die Person sehr sauer ist.
Also ich kann, so sehr ich auch in meinem Herzen suche und in meinem moralischen Kompass suche, ich kann nicht über meine Lippen bringen, dass diese Tat nicht okay war. Es geht nicht. Es ist in meinen Augen, auch wenn es natürlich eine moralisch fragwürdige Aussage ist, aber ich stehe dazu, dass das für mich eine vollkommen nachvollziehbare, fast schon notwendige Tat war. Also ich kann sie dafür nicht verdammen. Kein Stückchen. Und
mir tut er leid. Ja. Weil ich mir denke, der ist ja das richtige Opfer hier. Ne? Also der sitzt einfach 25 Jahre. Der ist natürlich auch maximal dumm, so eine Tat dann zu begehen. Aber er war verliebt. Keine Ahnung. Man hat jetzt über ihn wenig erfahren. Ich weiß es nicht. Aber ich denke mir halt, er ist ja so richtig gelackmeiert. Ne?
Ja. Das ist in der Tat so. Ich meine, gut, er hat 3 Jahre eine emotionale Ebene zu ihr aufgebaut. Ne? Die haben 3 Jahre intensiv im Austausch gestanden, geschrieben. Der hat das ja auch alles mitbekommen. Der hat auch mitbekommen, wie sie angefangen hat, sich Fragen zu stellen, wie sie angefangen hat, hinter diese Kulisse ihrer Mutter zu blicken, wie dieses Bild der Mutter ins Wanken geraten ist, ne? Und dann diese Enthüllungen auch miterlebt. Und wenn du einen Menschen einfach liebst und dann mitbekommst, dass jemand sowas mit dieser Person gemacht hat über so einen langen Zeitraum, ne, dann kann ich auch seine Wut absolut nachvollziehen. Es ist natürlich, er ist so eine Art tragischer Held in der Geschichte, ne, weil er hat ihr diese Freiheit geschenkt und wird dafür härter bestraft als sie. Also sie, er muss.
Ja, genau, das ist das Ding. Ja. Er badet das ein bisschen aus irgendwie, ne?
Ja, die haben irgendwie beide einen gleich hohen Preis für diese Freiheit bezahlt. Sie im Vorfeld, indem sie quasi die erste Hälfte ihres Lebens gefangen war durch ihre Mutter, und er nun, indem er jetzt die Haftstrafe halt hat.
Man darf aber auch nicht unterschlagen, dass er einfach auch ein Mörder ist. Ne? Er hat sie umgebracht. Ne? Motivation oder irgendwie Grund oder wie auch immer was hin oder her. So, er ist ein Mörder und das ist einfach nicht in Ordnung. Und daher ist er auch nicht unberechtigt im Gefängnis, ne?
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja. Er ist ja zu Recht verurteilt. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie es getan hätte. Ich weiß nicht, wie man als Richter sie hätte schuldig sprechen wollen, weil, wie gesagt, ich mir sicher bin, dass ein wirklich guter Anwalt sie da vielleicht wirklich mit so einer Art Notwehrgeschichte rausgebracht hätte, wobei dann hätte sie auch nicht wegen Anstiftung so lange sitzen müssen.
Naja, genau.
Keine Ahnung. Ich bin kein Jurist, aber ich glaube, da hätte man was machen können, wenn sie die Tat begangen hätte.
Ja, wahrscheinlich. Ich sehe gerade, es gibt eine Serie zu dem Fall, The Act. Filmischen, also keine Doku, sondern hier wirklich nacherzählt als Miniserie, 3 Teile. Sind auf jeden Fall auch sehr eindrucksvolle Bilder, wenn man das so sieht oder mal kurz in diese Trailer rein schnuppert. Ist, glaube ich, eine krasse Serie.
Ich habe sie nicht gesehen, ich weiß es nicht. Aber ja, vielleicht gucke ich es mir mal an. Ich habe auch jetzt irgendwie erst im Vorfeld zur heutigen Folge erfahren, dass es diese Serie gibt. Insofern, ja, vielleicht gucke ich mal rein. Ja, es ist ein Fall, der mich sehr bewegt hat auch und den ich total krass finde und den ich auch immer mal machen wollte, weil ich halt dieses Münchhausen bei Proxy-Ding super spannend und super gruselig finde. Und das ist eben so der herausstechende Fall in diesem Komplex, in diesem Themenbereich.
Ja. Ja, und man merkt einfach auch, wie man so hin und her gerissen ist, ne? Also auch bei unserem Urteil gerade eben, das wir besprochen haben, sind wir in die Falle geraten, zu vergessen, dass es eine psychische Störung war.
Ja.
Weißt du? Wie krass das ist. Also ich werde immer wieder zurückgerufen während dieser Folge und dann so, ach ja, stimmt ja, die Mutter war krank. Weißt du?
Ja, aber ich bin der Meinung, dass man nicht alles damit entschuldigen kann. Also es gibt Leute, die haben psychische Störungen und die sind sich derer bewusst, die arbeiten bewusst dagegen an, und es gibt andere, die verstecken sich dahinter.
Ja.
Ich weiß nicht, wie stark das in ihrem Fall ausgeprägt war, ob sie wirklich keine andere Möglichkeit gehabt hätte, aber ich glaube schon, und ja, vielleicht lasse ich mich doch einfach zu sehr von Antipathie leiten ihr gegenüber, weil sie auch so ein, weiß ich nicht, ich habe so ein paar von ihren Auftritten gesehen und mich überkommt da einfach immer pure Wut, wenn ich sie sehe, und ich weil sie halt auch einfach mit so einer krassen Selbstherrlichkeit in dieser Rolle so badet, weißt du?
Naja. Ja. Gut, ich habe die Auftritte nicht gesehen, aber ich kann es mir ungefähr vorstellen.
Ja, das war unser Fall für heute. Da habe ich mir jetzt gerade vor lauter Schreck noch ein Bier aufgemacht, um das alles auch runterzuspülen. Tja, ich bin gespannt. Auch hier auf die Diskussion und den Austausch mit der Zuhörer- und Followerschaft, und Stichwort Followerschaft. Leute, wenn ihr uns zuhört und ihr mögt, was ihr hört, dann folgt uns. Tut nicht weh, und wir sind über jedes neue Gesicht bei Instagram extrem froh und dankbar. Das ist so ein bisschen, ja, auch wenn es irgendwie so ein bisschen komisch oder lächerlich klingt, das ist, jeder Follower mehr ist so ein bisschen ein Stück weit, wie soll ich sagen, Wertschätzung und Bestätigung, dass wir was Gutes machen. Und ja, das fühlt sich einfach gut an, wenn die Community wächst. Nach und nach werden wir da jetzt auch die Termine für die nächsten Live-Shows dieses Jahr durchgeben. Wir sind da noch so ein bisschen in der Planungsphase. Für Limburg sind die Karten schon verfügbar. Ich hatte das auch schon gepostet, den Link. Ich werde den auch die Tage nochmal posten. Das ist das Erste, was bisher in den Vorverkauf gegangen ist. Tja, Daniel, wollen wir noch was wäre wenn abhandeln?
Ja, also jetzt ist die Sache natürlich so, wenn man die ganze Zeit so einen Flaschenöffner sucht, um dann zu merken, dass man eine Bügelflasche hat, denkt man sich, denn auch ich habe vor lauter Schreck mir gerade ein Bier geholt und dann heimlich einen weiteren Kopfhörer in die Ohren gesteckt, so ein In-Ear, wir mussten kurz pausieren hier, hat der Fabian jetzt einfach schon losgelegt, und ich konnte jetzt also quasi nicht meine Was wäre wenn abhören in der letzten Folge, um herauszufinden, was überhaupt A, B und C war. Sprich, wir machen natürlich Was wäre wenn. Ich brauche aber kurz ein paar Sekunden länger, um herauszuhören, was das war, und würde vorschlagen, dass wir das jetzt mal irgendwie den Spieß umdrehen. Du kannst jetzt einfach mal ein bisschen Freistil irgendwas den Leuten sagen, erzählen. Monologmäßig, ja. Weißt du?
Soweit ich das weiß,
klinke ich mich wieder ein. Ja?
Also es war okay. C war letztes C. Mal, ist gewählt.
Ach so, worden, ja. Warte mal, dann können wir das Ganze abkürzen, dann weiß ich, glaube ich, was es ist.
Und ich erzähle euch einfach von
erzählt trotzdem,
Bier,
ich höre nochmal rein.
Ja, Daniel, hört nochmal rein. Ich trinke Quilmes. Quilmes ist ein argentinisches Bier, das habe ich vor, ja, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so, habe ich 12 Flaschen davon über die Amazon Wishlist geschenkt bekommen. Heute breche ich die letzte Flasche an. Fast ein halbes Jahr habe ich jetzt irgendwie diese an diesem halben Kasten getrunken. Super oft zum besten Bier der Welt gewählt worden, das ist übertrieben, aber ich empfehle jedem, der gerne Pilz trinkt unter euch da draußen, kauft euch mal Quilmes. Mit QU geschrieben, gibt es bei Amazon ganz easy zu kaufen, ist auch gar nicht so teuer tatsächlich. Ich glaube 12 Flaschen, 24 Euro. Kleine, unentgeltliche Werbung meinerseits. Ein sehr, sehr gutes Bier, und verbunden mit der Aufforderung, ihr wisst ja, Daniel und ich, wir trinken ganz gerne mal irgendwie ein leckeres Bierchen hier während der Aufnahme. Erzählt doch einfach mal, was so eure Lieblingsbiere sind. Vielleicht testen wir mal was Neues. Postet das gerne irgendwie per PN oder postet das von mir aus auch in die Kommentare unter dem Post zu der Folge hier. Seid generell aktiv auf unserer Insta-Seite, so wird die dann auch immer wieder vorgeschlagen für irgendwie andere Leute, also liked, kommentiert, das ist immer gut. Wenn ihr seht, dass wir was gepostet haben, lasst einfach ein Like da, lasst ein bisschen Liebe da, kommentiert, wenn ihr Fragen habt. Wir freuen uns, wie gesagt, sehr und ich freue mich auf eure Bierempfehlungen. Wie gesagt, ich trinke mein letztes Quilmes, Daniel ist wieder zurück, es ist C, Daniel.
Wenn ihr die Bügelflasche hört, wisst ihr, dass die Werbung stört. Ja, Leute, ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Ich skippe da so rein in die letzte Folge und höre Fabian nur irgendwas über Crystal Meth erzählen. Und frecherweise, dass mir noch kein Holy Milkshake zugesendet wurde. Hast du da mal was gesagt, Fabian?
Ach nein, siehste, das wollte ich noch. Ja, da muss ich unsere Ansprechperson nochmal anschreiben.
Ja, unbedingt bitte. Und an dieser Stelle soll es C sein. Also Fabian, was wäre, wenn Menschen nicht mehr lügen könnten?
Oho.
Das war ja der Zuschauervorschlag, oder Zuhörervorschlag. Cheers.
Cheers. Ja, es gibt ja diesen Film mit Jim Carrey, glaube ich, der Dummschwätzer, wo er nicht mehr lügen darf, weil er das, glaube ich, seinem Sohn versprochen hat. Fand ich damals eine super interessante Prämisse tatsächlich. Ich glaube, eine Welt ohne Lügen wäre nicht unbedingt ein besserer Ort. Also ich glaube zwar, dass Ehrlichkeit uns am weitesten bringt und dass es immer gut ist, auch ehrlich zu seiner Meinung und seinen Emotionen und so zu stehen. Ich denke aber, dass man manchmal auch lügt, um andere Menschen nicht zu verletzen. Und ich glaube, manche Menschen können mit der Wahrheit in manchen Fällen auch nicht besonders gut umgehen, sodass es fast schon nötig ist, zur Notlüge zu greifen. Also daher meine Aussage, erste aus der Pistole geschossen, erste Reaktion, eine Welt ohne Lügen ist nicht unbedingt eine bessere Welt.
Ja, sehe ich ganz genauso.
Es wäre auf jeden Fall interessant, wenn man immer genau wüsste, woran man ist. Aber kennst du das, dass du manchmal auch bei manchen Leuten denkst, dass du gar nicht so richtig wissen willst, was die über dich denken?
Nee, also ich wollte gerade damit sagen, du hast jetzt einen interessanten Bogen gespannt zu dem Punkt, den ich auch sagen wollte, nämlich, dass man es automatisch auch damit verbindet mit der Frage, hey, was denkt denn die Leute über dich so, ne? Also ich hätte jetzt fast gesagt, also ich glaube auch, dass eine Welt, in der Menschen nicht lügen können, nicht zwangsläufig besser wäre und denke viel eher, dass es mir lieber wäre, ich könnte Gedanken lesen. Das fand ich eigentlich schon immer faszinierend, wenn man das kann. Und ich glaube, das würde zu ganz viel Klarheit irgendwie führen und auf der anderen Seite, glaube ich, auch zu sehr viel Enttäuschung vielleicht.
Safe, ja.
Und vielleicht auch zu Freude, also ja, aber wahrscheinlich langfristig zu Isolation. Also ich kann mir vorstellen, dass man halt dann irgendwann sagt, okay, ich will das alles gar nicht mehr. Es wäre, ne, also gesetzt im Fall, man kann da nicht ein Knöpfchen drücken und auf einmal ist es wieder weg oder so, sondern man muss wirklich sich darauf einlassen und jeden Tag erleben. Ich glaube, das ist furchtbar anstrengend.
Ja, auf jeden Fall.
Und bei manchen Menschen, also mittlerweile ist man in einem Alter, wo man sagt, okay, mir ist es einfach egal, was die denken.
Ja, ich meine, was sowas angeht, da finde ich zum Beispiel auch Lügen irgendwie relativ sinnlos. Also ich, keine Ahnung, wer mich kennt oder wer Zeit mit mir verbringt, wer mit mir irgendwie Kontakt hat, der weiß auf jeden Fall auch, was ich von ihm halte. So, also ich mache niemandem was vor. So, es muss sich also, wer irgendwie mit mir Kontakt hat oder wer mich irgendwo trifft oder so, der muss sich nicht die Frage stellen, ich wüsste gern, was der wirklich von mir denkt, sondern wenn ich nett zu dir bin, dann scheine ich dich irgendwie sympathisch zu finden. Und wenn ich das nicht bin, dann eben nicht, ne? Und also, was das angeht, da weiß eigentlich bei mir immer jeder direkt, wo er dran ist, aber
Ja, das kann ich auf jeden Fall auch so zurückgeben. Also, du bist auf jeden Fall ein Typ, der überall immer gleich ist. Also, ja. Ich glaube, ich habe dich selten mal erlebt, wo ich gedacht habe, irgendwie verhält das sich jetzt anders oder so, weißt du? Du bist eigentlich immer so der gleiche Fabian.
Ja, weil was bringt mir das, mich zu verstellen? So, ja, das ist ja, genau. Das ist ja genau das Ding, wo wir schon so oft drüber gesprochen haben. Leute, die irgendwie so auf Social Media prahlen, die da so ein Luxusleben führen, was sie gar nicht haben, oder die irgendwie ein glückliches Leben zur Schau stellen, was sie nicht führen, oder die jedes Foto mit 80.000 Filtern und Photoshop bearbeiten, bis sie eine Attraktivität haben, die sie nicht haben. Wen verarschen die letzten Endes? Die Leute, die sich angucken, oder sich selber? So, weißt du, sie.
Ja,
die,
sich selber
so,
natürlich.
So,
ja.
Ihr Zustand oder ihre Attraktivität, ihr Leben wird dadurch kein Millimeter besser, dass sie sich nach außen anders verkaufen. Deswegen, warum soll ich für irgendwen irgendwie anders sein? So, was soll das bringen?
Ja.
Wer mit dem Fabian nichts anfangen kann, so, der muss das auch nicht. Ich bin nicht hier, um von jedem gemocht zu werden. So.
Ja.
Aber das ist bei
du
dir
ja
genauso. Also bei dir ist, also ich kann das halt nur zurückgeben. So, ich habe dich auch noch nie als irgendwie unauthentisch wahrgenommen oder als jemand, der irgendwie in verschiedenen Kreisen sich irgendwie anders bewegt. Und das ist zum Beispiel interessant. Ich meine, als wir an der Uni waren, wir hatten ein sehr, sehr großes Umfeld und da gab es schon so Leute, die so, je nachdem, wer mit dabei war, schon irgendwie immer so eine andere Facette gezeigt haben. Ne? Und das habe ich, wie gesagt, bei dir beispielsweise auch nie wahrgenommen.
Ja, das freut mich. Ich weiß es aber gar nicht, ob ich das so konsequent von mir sagen kann wie du. Nicht, dass ich jetzt wüsste, dass ich mich verstelle, aber ich glaube, es gibt automatische Situationen, wo man sich mal zumindest anpasst, weißt du? Und dieses Anpassen ist ja gewissermaßen schon eine Form der Verstellung. Du schlüpfst ja automatisch zum Beispiel in eine berufliche Rolle, weißt du? Und in so einer Situation, wenn du irgendwie professionell auftreten musst, dann nimmst du diese Rolle ein und die entspricht nicht zwangsläufig deinem Naturell, weißt du?
Das
und das ist sowas, wo ich mir immer denke, okay, das ist schon eine gewisse Form der Verfälschung.
Ja, aber das ist dann ja, wie gesagt, vielleicht auch nicht anders möglich. Das ist eine der unglaublichen Vorteile meines Berufes, dass da eben auch wieder es sich unheimlich auszahlt, man selbst zu sein, weil ich glaube tatsächlich, dass mein Klientel das spürt, dass die schon auch merken, wer meint es ehrlich, wer verstellt sich oder wer tritt mir echt entgegen, weißt du, was ich meine?
Ja,
und
ich
bin auf der Arbeit, bin ich so, wie ich immer bin. Ne?
Ja, ja, so. Also ich arbeite ja auch mit Menschen und ich bin definitiv auch so wie ich bin. Das war bei meinem früheren Job nicht so. Da musste man politisch unterwegs sein, sag ich mal, als Oberbegriff und häufig auch überlegen, was man wie sagt und bla. Und das ist jetzt nicht mehr, jetzt kann ich sein und das ist super cool. Trotzdem gibt es Situationen im Leben, wo man dann sagt, okay, ich habe einen Scheißtag oder einen Scheißmoment und muss sich aber dann trotzdem halt auch aufgrund seiner sozialen Verpflichtungen, sag ich mal, dann natürlich auch irgendwie anders zeigen, weißt du? Also man kann nicht zwangsläufig immer sein Inneres nach außen auch transportieren.
Das stimmt, aber du bist jetzt beruflich da, wo du meiner Meinung nach auch vollkommen hingehörst. Ich kann mich erinnern, haben wir glaube ich schon mal angerissen hier ganz kurz, in Corona-Hochzeiten zu Quarantäne-Hochzeiten, da haben Daniel und ich, wobei das ist übertrieben gesagt, Daniel hat einen Film-Workshop gegeben, in einer Inobhutnahmestelle für Kinder und Jugendliche. Und ich habe den Hilfspimmel gemacht. So, ich habe ihm so ein bisschen geholfen dabei.
Das ist nach Paradiesvogelhaftigkeit wieder auch ein sehr geniales Wort.
Und da fand ich deine Art und Weise, auf diese Kinder zuzugehen und dann auch so mit so irgendwie verschiedenen Spielen so ein bisschen das Eis zu brechen und so die in so eine Aktivität kommen zu lassen, da habe ich gedacht, verdammte Scheiße, der Daniel ist einfach Pädagoge. Das ist genau das, wo der, das ist das, wo der hin muss.
Ja, danke dir. Freut mich auf jeden Fall zu hören. Also ich habe da einfach nur einfach einen Grundsatz. Ich denke mir einfach, Menschen immer auf Augenhöhe begegnen. Egal in welchem Alter, egal in welcher Lage, egal wie schlau, wie dumm, wie groß, wie breit, wie dick, wie weiß ich nicht was, ist mir vollkommen egal, immer auf Augenhöhe mit den Menschen reden. Und die Leute müssen einfach meinen Bill Murray-Humor ertragen. Und wenn das läuft, dann passt das alles.
Ja, also das ist natürlich aus Erfahrung manchmal schwer, deinen Humor zu... Nein, der ist meistens ganz großartig.
Ja.
Möchtest du schnell noch drei neue Was-wäre-wenn-Szenarien reinhauen?
Ich habe keine. Ich würde gerne, aber ich habe keine jetzt gerade so schnell. Also ich könnte jetzt... Ja, ist Mist, ne? Ich habe halt diesen einen Was-wäre-wenn-Fall, den ich unbedingt gerne machen würde. damit kriege ich noch einen anderen rekonstruiert. Ich könnte jetzt so ein bisschen die letzten drei irgendwie verwurschteln.
Die Reihen. Dann mach doch einfach das.
Ja, okay, alles klar. Okay, liebe Leute, ich muss jetzt mal noch ein bisschen rekonstruieren im Kopf. Nummer eins wäre also, was wäre, wenn du ein ausgestorbenes Tier deiner Wahl treffen könntest? Welches würdest du nehmen? B wäre, was wäre, wenn du eines Morgens ohne Tätowierung wach werden würdest? Wie würdest du reagieren? Was würdest du tun? Und C nehme ich, glaube ich, dieses Szenario vom letzten Mal. Was wäre, wenn du morgens wach wirst und auf einmal auf so einem riesigen Gebäude bist, auf einem hohen Gebäude oder auf so einem hohen Turm, so Freeclimber-mäßig, ungesichert wach würdest? Wie würdest du reagieren? Also A, B oder C, ich bin gespannt, was ihr sagt. Macht es gut mit Hut.
Ja.
Ja, da hat der Senior noch ein bisschen gedaddelt und kurz nicht mitbekommen, dass wir schon wieder zurück sind.
Da bin ich gespannt, was du dir hast einfallen lassen.
Ich habe auf jeden Fall einen Track der Woche.
Oh, okay.
Ja.
Dann lass mal hören. Was haben wir denn
und
da?
Und das ist ja, damit wird keiner rechnen. Insbesondere du nicht.
Oha.
Es ist auch, eigentlich habe ich ihn diese Woche nur einmal gehört und zwar auch erst ab der Hälfte und mich nochmal gefragt, wie heißt der denn nochmal, weil ich liebe diesen Song. Und dann wurde mir bewusst, dass er ein doch für mich wichtiger Song ist, weil ich das so tierisch fühle. Und ich habe ja schon mal gesagt, irgendwie seltsamerweise ist es so, dass ich jetzt die Songs höre, die ich damals, als ich ein Jugendlicher war, immer so den 40-Jährigen zugeordnet habe und gedacht habe, dass ich die eigene Musik mitnehme in die 40. Und mir fiel heute übrigens ein geniales Zitat ein, was ich gerne auch als Diskussionsgrundlage mitnehmen würde, by the way, Fabian. Und zwar, mit 40 fühlt man sich mit 20 und mit 20 war man schon 40. Da wäre ich gerne abschließend gerne noch zu deinem Feedback zu diesem Statement gespannt, was du dazu sagst. Und bis dahin sage ich dir, welches Lied ich meine. Es ist Toto mit Africa.
Oh, ganz, ganz, ganz großes Ding. Ganz, ganz großes Ding, ja. Auch so ein Lied, was in mir einfach irgendwie immer gute Laune auslöst.
Ja, ne?
Das richtig ist einfach gute nur Laune, gut.
Ja. Ja, richtig geiler Song.
Ja.
Und kein Hip-Hop, Leute.
Überrascht mich wirklich, also nicht, dass es kein Hip-Hop ist, das, weil du bist ja da generell öfter mal anders unterwegs, aber dieses Lied überrascht mich tatsächlich, aber es ist eine gute Wahl. Ja. Ich habe auch einen Track der Woche, das ist allerdings sowas von Hip-Hop, viel, viel Hip-Hopiger geht gar nicht. Das ist Agent Orange von Cage. Cage ist so ein frühe 2000er New York Underground Hardcore, Horrorcore MC, der super bekannt war, der auch mal ein relativ langes Battle mit Eminem hatte, tatsächlich. Das war, als Eminem gerade durchgestartet ist mit seinem ersten Album und so den ersten kommerziellen Erfolg hatte. Da war Cage sehr ungehalten, weil Eminem diverse Lines von dem gebeitet hat. Und das, ja, also Eminem war offensichtlich inspiriert von Cage und hat dem aber keine Props gegeben, hat den halt dann immer irgendwie runtergemacht und auch gedisst teilweise. Und ja, es gab halt einen sehr einseitigen Beef, weil Cage natürlich nicht diese Reichweite hatte, die Eminem hatte.
Hm.
Auch jemand, der ja immer mit so ein bisschen mentalen Problemen zu tun hatte, Depressionen, Selbstmordversuche und so, der es leider nie so geschafft hat, so groß zu werden, wie er vielleicht so vom Talent her hätte sein können. Aber Agent Orange und speziell das Album, wo es drauf ist, Movies for the Blind, ist für mich so eins der besten Underground-Hip-Hop-Alben, die es überhaupt gibt. So, ja, riesiges Ding. Hat einfach so eine dystopisch düstere Stimmung und der hat so eine ganz eindringliche Stimme, die man unter Tausenden erkennt. Ja, großartiges Ding.
Ich habe ein bisschen Angst, da reinzuhören. Also grundsätzlich hätte ich jetzt Bock. Ich meine auch, dass ich den kenne. Aber du hast mir doch neulich von diesen Atari-Leuten, Digital Punk irgendwas, und dann hast du mir das hinterher nochmal zugeschickt und ja, wie soll ich sagen, ich habe nicht länger als 20 Sekunden ertragen tatsächlich.
Das ist aber auch eine ganz andere Nummer. Das ist natürlich, das ist ganz, ganz wilde Musik, die natürlich auch einfach sehr laut und krachig ist, ne? Und ja, wirklich, das ist einfach das Elektrische oder das Techno-elektromusikalische Gegenstück zu Punkrock halt einfach. Und Punkrock ist ja auch oft primitiv und aufs Maul einfach, ne? Und Atari Teenage Riot ist halt eben genau das. Cage ist schon deutlich hörbarer. Speziell, der hatte dann auch der hatte zwei Crews, Weatherman und Smut Peddlers.
Ah, Smart Peddlers kenne ich natürlich, ja. Die hatten mal einen relativ cooles Featuring mit Ku Savage.
Ja, sehr kurzlebig. Eigentlich Weatherman war die coolere Geschichte. Da waren relativ geile Leute bei. Aber ja, auch irgendwie relativ kurzlebig. Wie auch immer, hör mal rein. Also Movies for the Blind ist ein geiles Album, aber speziell, also Agent Orange ist ein Übertrack. Wirklich.
Okay, dann mache ich das mal.
Allein schon, dass das mit einem Sample anfängt von Clockwork Orange. Riesiger Film. Und er auch. Ich hab euch so eine Doku, habe ich geschickt, tatsächlich neulich, in unsere WhatsApp-Gruppe von so einer kurzen Cage-Doku. Eigentlich nur, damit ich den Link selber nicht verliere.
Ah, okay, ja, vielleicht checke ich das da direkt mal.
Und da erzählt er auch, dass Clockwork Orange für ihn auch musikalisch so eine Inspiration war. Das fand ich ganz interessant, weil das so ein Film ist, der mich beim ersten Mal sehen auch total von den Socken gehauen hat. Ich erinnere mich noch, wir hatten im Deutschunterricht Loriot gesehen und analysiert in der 11. Klasse, Papa Ante Portas. Und ich habe meinen Deutschlehrer gebeten, ob er mir den Film nicht leihen kann, weil ich ihn zu Hause nochmal gucken wollte. Und am besten halt auch überspielen. Und er hatte den auf einer VHS-Kassette und nach Papa Ante Portas kam dann Clockwork Orange und ich hatte den noch nicht gesehen.
Ups.
Und ich habe den dann so das erste Mal gesehen. Ich habe den innerhalb von einem Monat 30 Mal gesehen. Ich habe den jeden Tag geguckt, einen Monat lang. Und
Krass.
hab immer noch neue Facetten entdeckt.
Ja.
Also es gibt irgendwie drei, vier Filme, wo ich das gemacht habe. Clockwork Orange, Pulp Fiction und Fear and Loathing in Las Vegas, die habe ich irgendwie täglich gesehen über lange Zeit.
Das ist interessant. Das habe ich tatsächlich nicht so gehabt. Ich habe Menace to Society relativ oft geguckt. Als Jugendlicher. Nee, ich fand den immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen beängstigend, würde ich sagen.
Der ist beängstigend. Der Film strahlt
Der
einfach
hat mich immer
pure
so,
Dunkelheit aus, ja.
ja, der hat mich abgeschreckt. Ne? Ich glaube, ich habe den ein halbes Mal gesehen. Also einmal mit regelmäßig zugekniffenen Augen.
Ja, ein Film, der auch irgendwie pure Dunkelheit ausstrahlt, auch wenn der gar nicht ist kein Horrorfilm oder so, aber Mulholland Drive.
Ja. Den haben
Also
wir ja
wenn.
mal gemeinsam gesehen, nach meiner Nachtschicht.
Ja, kann sein. Also wenn es einen Film gibt, der dich mit 1000 Fragezeichen im Kopf zurücklässt, aber dir auch die ganze Zeit so ein unwohles Gefühl macht beim Gucken, dann ist es Mulholland Drive.
Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, also der Film macht was mit einem, ne? Das ist schon so.
Ja, und das ist geil. Und was so Musik angeht, ich weiß nicht, ich muss immer dran denken, ich habe mal, als ich als Teenager eigentlich fast nur Techno gehört habe, da gab es so eine Zeitschrift, Raveline. Die habe ich mir immer gekauft und da ist irgendwie so ein englischer DJ interviewt worden, den ich bis dahin nicht kannte und der war so für seine total düstere, minimalistische Musik irgendwie bekannt. Ich habe den Namen vergessen. Und der hatte einfach dieses Zitat in diesem Interview: Ich mag Musik, die mich zum Nachdenken bringt. Glückliche Musik bringt mich nicht zum Nachdenken. Und das fasst eigentlich meine Herangehensweise an Musik ganz gut zusammen. Also klar, höre ich auch gerne mal Lieder, die mich total glücklich machen oder wo ich dann einfach Freude empfinde. Aber zu 80% würde ich sagen, ist das ungefähr mein Ansatz, Musik zu hören oder meine Herangehensweise an Musik.
War es bei mir lange Zeit auch und ich bin froh, dass ich mich davon gelöst habe. Weil ich finde, dass wenn man viel Musik hört und nur so dunkle Sachen, dann ist es irgendwie auch, nimmt einem das so ein bisschen Lebensfreude tatsächlich.
Ja, das stimmt, ja. Das
Was
kann
hältst du denn
es.
jetzt von meinem Zitat von vorhin?
Ja, ich bin nicht sicher, ob ich damit d'accord bin. Und ich ärgere mich gerade, weil Follower auf Instagram, der hatte die Woche irgendwas geschrieben, wo ich auch zu ihm gesagt habe, ey geil, das nehme ich als Diskussionsansatz mit in die nächste Folge. Und jetzt habe ich Idiot es verbaselt und muss das dann einfach für die nächste Aufnahme raussuchen, weil ich das auch total interessant fand und ich habe uns schon darüber diskutieren sehen. Ich muss das jetzt dann nachher nochmal nachschlagen, dass wir es dann nächste Woche besprechen können. Wie siehst du denn das Zitat? Erläuter mir mal deine Sicht, dann kann ich vielleicht meine elaborieren.
Keine Ahnung, das ist mir vorhin so eingefallen. Ich habe gedacht, es könnte vielleicht ein kluger Spruch sein. Also unterm Strich dachte ich mir so, okay, irgendwie fühlt man sich noch nicht so alt, wie man ist, weißt du? Und auf der anderen Seite hatte zumindest ich als ich jünger war, durchaus auch schon Interessen, die irgendwie älter sind als das, was man so macht, weißt du?
Ja,
das, also ich habe das, auch so. ich hab zum Beispiel nie so auf große Clubs und sowas gestanden und sowas, war nie so mein Ding, weißt du? So irgendwie Großraumdissen und sowas, weil das war, was die Leute so gemacht haben zu der Zeit, war nicht so mein Ding, ne? Ich fand das dann schon immer ein bisschen gediegener mit Mitte 20 oder Ende 20, so, da fand ich es cool, irgendwie einfach nur, weiß ich nicht, entspannt irgendwo einen Kaffee zu trinken und sich gut zu unterhalten, weißt du? So.
Ich muss auch sagen, ich war öfter in irgendwelchen großen Clubs und so, aber ich fand es auch selten richtig cool. Also ich war dann oft einfach da, weil man einfach dabei war.
Ja, so war es bei mir auch, genau.
Und irgendwann, ganz oft habe ich dann einfach irgendwann so im Laufe des Abends einfach so, wenn ich dann auf die Tanzfläche gegangen bin und hab mich da drauf eingelassen, dann habe ich auch irgendwie so für mich den Flow gefunden und dann war es auch cool, aber es war nie so, dass ich jetzt so aus Eigenantrieb gedacht habe, oh, voll geil, das wäre jetzt voll geil, in so einen Laden zu gehen. Ne?
Ja.
Ja, also irgendwie diesen Ansatzpunkt, den du hast, den kann ich verstehen, dass man teilweise ja schon so Ansichten und Vorlieben hat als jüngerer Mensch, die dann eher in einem älteren Alter verortet werden. Ich meine, wir mit unseren Rotweinabenden in der WG, das ist ja auch
ja,
nicht unbedingt
genau.
So ein Jugendding. So.
Ja, sowas. Ja. Ne? Also ich glaube, man hat ein gewisses Naturell und dann gibt es, glaube ich, irgendwann im Leben eine Zeit, in die dieses Naturell gut reinpasst. Und dann fühlt man sich angekommen irgendwie, weißt du?
Ja, so. Es gab noch nie eine Zeit, wo ich mich nicht angekommen gefühlt habe. Also ich habe...
Nee, ich auch nicht auf der anderen Seite. Also deswegen meinte ich, ne, das ist so... Ich weiß selbst nicht, wie ich dazu stehe. Ich fand nur den Spruch irgendwie lustig.
Ja, ich werde drüber nachdenken. Und ich werde das Zitat von dem Follower raussuchen und das dann nächste Woche zur Diskussion stellen. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie die Folge so ankommt, wie so unsere Diskussionspunkte so bei den Leuten ankommen.
Ja, also ich glaube, die haben auf jeden Fall, ihr Lieben da draußen, habt auf jeden Fall 50% Bullshitting und Abschweifen und knappe 50% True Crime erlebt. Finde ich, ist ein guter Schnitt.
Es ist nach wie vor der Aufruf, erzählt uns bitte, was für abgefahrene Hobbys wir mal ausprobieren sollen. Ich finde, das ist was man dann gut so machen kann ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal Nägel mit Köpfen, wir starten nächsten Monat mit Stockbrot und ich finde, das ist eine Sache, die kann man auch mit Stockbrot machen. Stockbrot testet scheiß Hobbys.
Ich habe übrigens auch überlegt, ne, falls Stockbrot und Dosenbier ein zu langer Name ist, könnten wir es auch einfach Stockbier nennen oder Dosenbrot.
Ne, ich finde Stockbrot und Dosenbier geil.
Ja, ja, ist irgendwie auch cool. Ja, ja.
Ja.
Finde ich gut, auf jeden Fall. Nächsten Monat starten, finde ich gut. Vor allem, es ist ja einfach so, wir können ja relativ Freestyle da reingehen.
Ja, wir schieben es ja immer vor uns her. Ich habe ja schon mal auch unser Dilemma erzählt. Ich habe eine Patreon-Seite gebaut und wir wissen nicht so ganz, wollen wir es for free machen? Finden wir es assi, das nicht for free zu machen? Wollen wir Patreon machen? Vielleicht finden wir ja irgendein Modell, was für alle cool ist, dass wir irgendwie trotzdem bei Patreon irgendwas finden, was dann trotzdem Mehrwert für euch bietet und wir machen es trotzdem for free oder wir machen 3 Folgen for free und wer dann Bock hat, uns labern zu hören, der bezahlt dann halt 2 Euro pro Monat oder so oder was auch immer. Ich meine, wie gesagt, ihr unterstützt uns ja auf mannigfaltigen Wegen, ne? Ihr schmeißt gerne mal was bei Ko-fi rein, ihr kauft immer wieder was aus unserem Shop. Gut, da habt ihr selber auch was von. Unser Merch ist geil. Aber ja, das ist halt, wie gesagt, so eine Frage, ne? Noch ein Podcast ist halt echt mehr Aufwand. Wir versuchen hier transparent zu sein, wenn wir halt noch ein Baby dazu nehmen. Das ist alles neben 2 Jobs echt viel, ne? Daher, wie gesagt, der Gedanke, ich bin immer noch nicht so hundertprozentig glücklich damit oder mit mir eins, ob wir das machen oder nicht. Aber schauen wir mal. Wir hauen einfach nächsten Monat das erste Mal Stockbrot raus.
Genau. Und die erste Folge machen wir eh für lau, aber hab da eine ganz klare Meinung zu. Ich finde halt, das ist durchaus in Ordnung, in irgendeiner Form was zu monetarisieren, weil ich halt denke, dass nochmal bei einem gesetzlichen Mindestlohn würde man gewisse Dinge einfach in Angriff nehmen und einfach sagen, okay, ich gehe jetzt einer Arbeit nach, mache etwas stundenweise, dann hat man ja auch eine gewisse Vergütung dagegen. Wisst ihr, das ist ja dann an der Stelle dann auch Arbeit tatsächlich und Zeit, die drauf geht. Das darf man nicht vergessen. So sehr das ja alles Spaß macht, aber es gibt auch viel drumherum, was auch tatsächlich Arbeit ist.
Ja, und es gibt eben auch viele, viele Podcasts, die man dann auch so selber hört, wo die Kollegen einfach von vornherein, wo das halt für die ein Job ist, ne, wo die halt im Prinzip dasselbe machen, was wir machen, aber eben, dass deren Lebensinhalt und auch deren Einkommen ist. Und ja, da ist ganz klar, dass man sich dann irgendwann die Frage stellt, kann ich da nicht vielleicht auch ein bisschen was von abhaben von dem Kuchen? Ich will, wie gesagt, ich fand das auch immer sympathisch, wenn ich irgendwie Podcasts gehört habe, so Hobby-Podcasts, und ich habe dann gemerkt, die schaffen es da für sich irgendwie ein bisschen was rauszuholen, dann habe ich das immer von ganzem Herzen gut gefunden. Außer, wie gesagt, in meiner schlimmen Depri-Loser-Zeit, da war ich einfach dann neidisch auf die Menschen und habe gedacht, jetzt monetarisieren die Arschlöcher mit ihrem Nichtstun, aber eigentlich gönne ich das jedem, der sich hinsetzt und was schafft, da auch irgendwie was rauszuholen für sich.
Ja, auf jeden Fall. Was mir übrigens vorhin noch eingefallen ist, das wollte ich gerade noch sagen, als wir zum Thema Verstellen und sowas geredet haben, das ist doch auch ein bisschen, entspricht das diesem stoischen Weltbild, ne? Ist das nicht so?
Ja, natürlich, ja.
Ja, ne? Okay. Das ist voll auf Rewind, komplett ignoriert, was du gerade gesagt hast. Nein. Alles gut, das fiel
Nee,
mir gerade noch
ist
so eben
okay.
ein und ich glaube, du hast es ja auch eben ganz gut auch schon auf den Punkt gebracht. Und dadurch, dass wir schon öfter hier darüber geredet haben, könnt ihr unsere Gedanken sicherlich spüren und fühlt wahrscheinlich auch, dass uns das nicht ganz loslässt, sonst würden wir das hier nicht so einfach immer wieder breittreten und drüber sprechen.
Ja, und ja, man kann auch mal kurz über das stoische Weltbild sprechen. Wie gesagt, diese stoische Philosophie ist so ein Anker, der mich irgendwie auf jeden Fall weitergebracht hat im Leben. Kann man sich durchaus mal geben. Ich finde es total bemerkenswert, wenn man sich Marcus Aurelius durchliest und sich überlegt, dass der Mann einfach Kaiser, Imperator des damals größten Weltreichs war, dass man so kannte, des Römischen Reiches, und dass der einfach Dinge geschrieben hat, die für das einfache Volk auch Relevanz hatten, und dass der Dinge geschrieben hat, die auch heute, hunderte Jahre später, noch irgendwie eine gewisse Relevanz im Leben haben. Das ist total beeindruckend.
Das ist wirklich beeindruckend, ja. Da sieht man mal, dass die Menschen einfach auch in vielerlei Hinsicht nicht anders waren.
Ja, genau.
Zumindest sehr
Genau.
ähnliche Sorgen auch hatten.
Schönes Schlusswort, Daniel. Ja, Gypsy Rose liegt hinter uns. Leute, lasst uns, wie gesagt, wissen, was ihr von dem Fall haltet. Lasst die Community wachsen, macht ein bisschen Werbung für uns, erwähnt uns in euren Stories, seid aktiv auf unserem Insta-Kanal, zeigt einfach so ein bisschen, dass ihr Blutrausch unterstützt. Und wenn Leute euch irgendwie auf True Crime ansprechen, wenn ihr ins Gespräch kommt, dann erwähnt uns mal. Wir möchten dieses Jahr gern noch ein paar neue Ohren finden.
Definitiv. Und wenn ihr auch Bock habt auf so eine kleine Stilveränderung bei Fabian, sagt Bescheid, gebt gerne ein paar Frisurvorschläge. Ich finde so ein Apache-Schnitt wäre auf jeden Fall auch geil. Dann werden auf jeden Fall auch die ausrasierten Schläfen gegeben. Sehr gute Sache auf jeden Fall.
Ja, Maul halten und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.